Rasenschachturnier in der Arena.
Das Internet glaubt, Tanaka geht nach Dubai.
Benito Raman verursacht Angst und Schrecken, ohne auch nur in Düsseldorf zu sein.
Die Inflation macht auch vor der Wurst nicht Halt.
Und die Fortuna Choreo agiert etwas kopflos.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 49. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
der gute alte Andi. Hi, ich grüße euch zu Gebrabbel Rot-Weiß Folge 49, du hast es schon gesagt und ich möchte aber noch ergänzen, Gebrabbel Rot-Weiß, das ist nicht der Podcast, den ihr braucht, aber der Podcast, den ihr verdient habt.
The Dark Knight-Referenz zieht bei mir immer.
Ja, letztes Mal Rohrpost und diesmal The Dark Knight.
Du kennst meine Schwächen. Hallo Spencer und Batman, sehr schön.
Thorsten-Pleasing mache ich hier, ja, jede absolut. Folge aufs Neue. Ja.
So machen wir das. Andi, lass uns widmen.
Ja, sehr gerne. Ich widme diese schöne Folge einem Spieler, der die Nummer 13 hatte. Ein Jahr lang bei uns war.
Michael Ballack. Ach
nee. Er kam gemeinsam mit so Größen wie Ranislav Jovanovic, Stefan Sieger, Bruno Kustos und Dennis Kadar. Hatte ja ein Jahr bei uns und ich sag mal, im Zuge seiner Gesamtkarriere ist das wahrscheinlich eines der irrelevantesten Jahre, die er so hatte.
Die Nummer 13, da wirst du mir schon noch ein bisschen mehr Hinweis geben müssen.
Er hat danach groß aufgespielt bei Vereinen leicht südlich von Düsseldorf, ist dann in die Bundeshauptstadt gegangen, spielte für unseren Relegationsgegner, dann nach Stuttgart, dann wieder in den Süden unserer Stadt, dann zum HSV und zuletzt bei den Knappen. Ich sehe noch Ratlosigkeit.
Zuletzt bei den Knappen. Da war ja auf jeden Fall Olivier Kajas, aber der hatte nicht die 13 und nicht in Stuttgart und so gespielt.
Nein, es ist Simon Terodde.
Ach, der. Hast du da echt keinen besseren gefunden? der ist ja nicht relevant in der Fortuna-Historie, möchte ich sagen.
Ja, aber ich wollte jetzt nicht zu so einem frühen Zeitpunkt irgendwie schon auf so eine Adam Bocek oder sowas zurückgreifen. Ich
meine, wir
planen ja noch so 100 bis 300 Folgen, da müssen wir schon noch ein bisschen was...
Aber was soll man zu Simon Terodde sagen?
Was könntest du mir über Zvezdan Pejovic sagen?
Nicht so viel. Auch da gibt's nicht so viel zu berichten, aber bei Terodde eben auch nicht. Ich weiß, er hat mal gegen Aalen ein Tor geschossen, meine ich.
Ja.
Und sonst...
Ja. Es war aber auf jeden Fall aus der Liste der mit den größten Namen. Wenn ich würde aber dir eine zweite Chance geben, Dimitri Bulikin.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Unser russischer Mittelstürmer nach dem, ich glaube, nach dem Aufstiegsjahr in die zweite Liga, also in der zweiten Liga dann, oder?
2009, 2010, ja.
Ja, im Einsatz, war vorher auch bei Bayer Leverkusen gewesen und bei Ajax Amsterdam oder zumindest in den Niederlanden.
RC Anderlecht.
Ah ja, aber er war auch in den Niederlanden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, er ist danach dann zu Den Haag und Amsterdam 1 und 2 und nach Enskede und dann bis zum Karriereende nach Novgorod.
Er war nicht so schlecht wie bei uns. Also ein bisschen ähnlich wie bei Terodde. Auch Bulikin hat außerhalb der Fortuna stärker reüssiert als innerhalb. Ich denke, so kann man das sagen, ja.
Ja, er hat für uns, lass mich ganz kurz in die 10 Spiele gemacht und ein Tor geschossen.
Ja, das war nichts. Ich habe jetzt eine blöde Vermutung, aber ähnlich wie bei Terodde, das müsstest du jetzt aber verifizieren, kann es sein, dass er sein Tor auch gegen Aalen gemacht hat? Genau wie das Terodde-Tor an das eine, was ich mich erinnern kann?
Das kann ich jetzt hier aus dieser Liste gerade ehrlich gesagt nicht sehen.
Ich habe so eine Erinnerung bei Bulikin an das Auswärtsspiel in Aalen auf der Stahlrohrtribüne. Du warst auch dabei, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ja.
Und zwar eins in der zweiten Liga nach dem Aufstieg, was wir gewonnen haben, weil ich glaube, Aalen da auch zweite Liga war, aber auf dem absteigenden Ast. Also literally.
Mhm.
Weißt du nicht mehr so genau, oder?
Nee, ich muss gerade, boah, du weißt,
dass
bei sowas mein Gedächtnis echt nicht so gut ist. Ich gucke mal in die Saison.
Und meines ist hier so zu schemenhaft irgendwie, ne?
Ich guck mal rein, mach du doch in der Zwischenzeit mal Werbung für unsere Steilpässe und sowas. Dann würde ich diese Information gleich nachreichen.
Wir haben ein bisschen Post bekommen, unter anderem vom Martin aus Zürich. Vielen Dank dafür. Da gab es jetzt aber nicht so kontroverse Takes, außer dass er ein bisschen anderer Meinung bei der Schiedsrichterleistung in Darmstadt war. Und hier und da auch den einen oder anderen netten Kommentar und die Diskussionen über die Noten. Es hat mich gefreut, dass es ein bisschen Diskussion auf den Social-Media-Plattformen, also bei Instagram und bei X teilweise gab. Das können wir auch gerne so beibehalten. Ihr müsst ja nicht da zwingend immer unserer Meinung sein. Das ist schon in Ordnung. Und ja, ansonsten mache ich gerne nochmal Werbung für unsere Kanäle, Gebrabbel, Rot-Weiß oder RW, je nach Plattform. Wir sind aber, wenn man den Begriff Gebrabbel irgendwo sucht, relativ leicht zu finden. Solltet ihr uns noch nicht folgen, aber ihr könnt uns finden bei X, bei Instagram, bei Facebook, bei Threads, bei YouTube, bei Blue Sky und neuerdings auch bei Twitch. Aber bei Twitch, da heißen wir Gedaddel Rot-Weiß, weil wir das lustig finden. Und wir haben übrigens ja im letzten Stream am Donnerstag, als wir das Spiel, also wir spielen die Spiele aktuell immer so donnerstags 19:30 im Stream 4, also bei EA Sports FC, leider im Moment noch in der 24er-Version, weshalb es da, sagen wir mal, personelle Unregelmäßigkeiten gibt. Ich habe das für Fortuna schon korrigiert, indem ich Spieler wie Danny Schmidt hergestellt habe. Ich habe sie gebaut, alle Werte 99 natürlich, realistisch. Und natürlich haben die Gegner auch noch Spieler im Kader, die aktuell eigentlich nicht mehr dort spielen. Sagen wir mal Paul Nebel oder aber auch Matanovic, wenn man sich gewisse Videos ansieht, dann sieht man, dass es nicht nur ein Vergehen auf einer gewissen Seite gab, sondern gleich mehrere. Da wurden also auch weitere Spieler eingewechselt, die laut Absprache vor dem Spiel eigentlich nicht spielen sollten.
Ja, ich möchte dazu zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich ja jetzt nicht für jedes Mal, wo wir dann jetzt spielen, bis EA FC 25 rauskommt, umfangreiche Änderungen vornehmen kann. Alleine aus technischen und Aufwandsgründen.
Weil das natürlich 20, 30 Stunden dauert, so einen Transfer schnell zu machen.
Vollkommen
oder eben
richtig.
3 Minuten, aber okay.
Ja.
Es geht ja nicht darum, die Transfers alle durchzuführen, aber die Spieler nicht einzusetzen. Ist ja zum Beispiel bei Karlsruhe ist ja der Fall nicht so, dass da neue Leute groß dazugekommen wären.
Nee, ist ja schon richtig. Also ich hatte keinen Bock, das zu machen. Ich
na also.
In der Aufstellung vor dem Spiel habe ich das so halbherzig gemacht, habe ich geguckt, okay, was passt nicht. Mir war aber nicht bewusst, dass das Thorsten, dass dir das so nahe geht. Ich möchte mich deswegen auch in dieser offiziellen Form noch einmal dafür entschuldigen. Und wenn du glaubst, dass das jetzt beim Vorspiel gegen Dynamo Dresden anders werden wird, weiß ich noch nicht.
Ja, ist natürlich alles der Tatsache geschuldet, dass du mit Karlsruhe gewonnen hast. Und
ja, weil dass ich du natürlich ein schlechter Verlierer
nach
warst.
Gründen gesucht habe, weshalb das passiert ist, weil ich natürlich niemals verloren hätte, wenn du dich an die Regeln gehalten hättest.
Natürlich nicht. Also, die Fortuna gewann am 19.09.2009 am 6. Spieltag im Verse-Stadion zu Aalen mit 4:1 und es schossen die Tore an die Lumpi Lamberts in der ersten Minute.
Ja, nicht so ausführlich, komm jetzt.
Jovanovic und dann tatsächlich Bulikin und Marcel Gauss. Und das eine Gegentor, was wir bekamen, war von Thomas Brücker, interessanterweise.
Ja, schossen.
Hat ein Kopfballtor gemacht, ja. Der Mann, der uns dann später gegen erste Liga schießen sollte.
So, und dann weiß ich aber, im Heimspiel gegen Aalen hat auf jeden Fall, das war glaube ich ein 4:0 in der dritten Liga, da hat Terodde auch ein Tor geschossen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, es war mit das Einzige, also kann sein, dass er noch ein zweites irgendwann gemacht hat. Und diese Parallele zwischen zwei Stürmern mit der Nummer 13, die finde ich halt sehr spannend. Ja, Drittliga-Statistik ist nicht DFL-Statistik, das war halt Dritte Liga, ne?
Ja, weil ja, wir haben das Rückspiel auch mit 4:0 gewonnen im Februar. Da schossen aber Anderson, Earl, Harnik und Heidinger die Tore.
Ach, guck mal, weißt du was? Ich habe Thorsten Earl und Simon Terodde in dem Moment verwechselt.
Die sehen sich auch auf den kleinen Bildern so ein bisschen ähnlich.
Die sehen sich nicht nur ähnlich, die waren auch ähnlich erfolglos in Düsseldorf. Darum.
Thorsten Earl hatte die 21.
Ich erinnere mich vor allem an erfolgreiche Spieler, erfolglose Spieler, das haben wir heute gelernt, werden von mir alle in einen Sack gesteckt. Kannst du draufhauen, triffst du immer den richtigen.
Genau.
So.
Wie kommen wir aus der Sack-Analogie jetzt zu Uchino?
Ich hatte aber noch irgendwas, was ich zu Gedattel sagen wollte. Tja, aber es ist mir entfallen. Was soll man machen, ne? Also schaut auf jeden Fall mal rein, vielleicht um den Punkt noch abzuschließen. Wir versuchen es, wie gesagt, so donnerstags 19:30 immer live zu machen. Und ich sag mal so, wir können noch Zuschauer gebrauchen. Ist jetzt nicht so, dass es schon pickepacke voll ist.
Nee, das Stadion war noch nicht ausverkauft. Das Internet war noch, da waren noch, vereinzelt habe ich leere Ränge gesehen.
Wer, super, danke für die Überleitung. Wer in Zukunft sehr viele leere Ränge sehen wird, das ist Takashi Uchino. Sehr gut. Denn, und ich sag mal so, das ging sehr schnell diese Woche, oder? Also das war auf einmal.
Das Gerücht kam auf und schon war er
weg. Und einen Tag später war er weg. Ja, er geht nach Bayern, Al-Wasl. Hm? Oder habe ich da was falsch verstanden? Regionalliga Bayern, Al-Wasl, 1,3 Millionen.
Ja, die zahlt da ganz gut, glaube ich.
Ja, nee, nicht ganz. Ist ein, man dachte erst saudi-arabischer, aber ist es ein vereinigt-arabisch-emiratischer Club? Oder wie heißt das Adjektiv? Wie heißt das Adjektiv?
Eine eigene Liga?
Ja, aber ja, offenkundig. Aber,
ja, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass sie irgendwie sich zusammenwerfen mit anderen Ligen dort und so wie auch mal vielleicht ein walisisches Team in der schottischen Liga mitspielen darf oder sowas.
Nein, das ist ja auch Quatsch. Die walisischen Teams spielen ja in der englischen Liga mit. Ja, Cardiff City ist ja ein gutes Beispiel dafür. Aber nochmal zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie ist denn das Adjektiv? Die Vereinigte Arabisch-Emiratische Liga? Du hast doch irgendein Google auf, dann google das doch gleich nochmal mit. Du ich weißt, mein Rechner, der Rechner hier, der summt schon, der explodiert gleich bei mir. Ich weiß nicht, ob es zu heiß ist.
Ich hätte gesagt, die Liga der Vereinigten Arabischen Gentleman. Emirate. So, das ist, ich glaube, du kannst es nicht adjektivieren.
Ja, aber es geht ja allgemein. Ach, Mann. Alles muss man hier selber machen. Das ist
ja, ich könnte in der Zeit ein schönes Rezept mit Coleslaw mit Schmand vorlesen, was ich noch hier im Tab geöffnet habe. Ja, das
interessiert wahrscheinlich sehr viele.
Ja.
Emirate.
Nicht minder interessant als die Frage der Adjektivierung der Vereinigten Arabischen Emirate.
Das ist sogar sehr interessant, lieber Andi. So, ich sag's dir, bam. Es gibt eins und es ist, also Leute, jetzt lernen wir hier was. Und jetzt kannst du bitte noch mal rumlästern. Das ist ja nicht interessant oder so. Das Adjektiv heißt Emirati im Plural, beziehungsweise emiratisch. Es ist die emiratische Liga. Naja, okay, willst du jetzt nicht zugeben, aber es ist tatsächlich ein interessanter Fun Fact. Okay, dann kommentiert doch mal, Leute, ob das interessant ist, dass die Liga emiratisch heißt, beziehungsweise Emirati. Übrigens Emirati mit einem Accent aigu auf dem E. So, und jetzt, Andi, dann lies doch mal, weil es ja aus deiner Sicht so viel interessanter ist, dann dein Rezept bitte vor.
Also Coleslaw mit Schmand und Spitzkohl. Da nimmt man 500 Gramm Spitzkohl, 80 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Karotten, einen Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Weißweinessig und 150 Gramm Schmand und zum Abschmecken Salz und Pfeffer. Und wie man das beim Coleslaw so macht, man muss das sehr fein schneiden und dann mit etwas Salz dazugeben und mit den Händen ordentlich durchkneten, damit das so richtig schön rösch wird. Dann lässt man es ein bisschen stehen und gießt das Wasser ab und dann macht man ein Dressing aus dem Weißweinessig und dem Schmand und dann ist das nicht ganz so fettig, wie wenn man Mayonnaise benutzt und trotzdem eine ideale Beilage, wenn ihr, so wie ich, am Sonntag einen Burger grillen werdet.
Gut, haben wir das auch überstanden und dann reden wir noch mal ein bisschen über Takashi Uchino. Es kam auf jeden Fall überraschend. Als erstes wurde ja nur das Gehalt kolportiert, wie man so schön sagt. 1,3 Millionen amerikanische Mark standen im Raum. Nee, Dollar, glaube ich. Und ich glaube, wie das in emiratischen Ländern, im emiratischen Land so üblich ist.
Brutto für Netto.
Ja, genau. Also quasi Bretto.
Ja.
Und das ist natürlich, sagen wir mal, sehr attraktiv. Es haben sich dann im Fortuna-Umfeld durchaus Leute, ja, ich chauffiert es vielleicht zu viel gesagt, aber haben es doch kritisch gesehen, dass halt ein so junger Mann mit 24 quasi seine Karriere wegwirft und in eine, ja, möchte man sagen, Operettenliga wechselt. Und das Argument kann man natürlich durchaus vorbringen. So, und jetzt ist die Frage, wie gemein bin ich in meiner Formulierung? Die gemeinste Formulierung, die ich auf keinen Fall sagen werde, ist welche Karriere? So, das ist die gemeinste. So, aber ich habe zu viel Respekt und ich mag Takashi Oshino. Er hat sich ja auch durchaus in der letzten Saison entwickelt. Ich möchte aber, und Martin, unser Podcast Martin, Grüße, wies mich drauf hin. Ich möchte noch mal auf unsere Prognose im Halbjahr eingehen, wo wir gesagt haben, vermutlich ist die Reise für ihn nächsten Sommer in Düsseldorf zu Ende. Ich möchte ja sagen, das war ja geradezu prophetisch.
Prophetisch, ja. Aber auch ein bisschen poetisch.
Aber auch poetisch.
Die Reise hat ein Ende, ja.
Du kennst mich, ich spreche gerne in blumigen Bildern. Und ja. Bildere meine Blumen, na, ist auch egal.
Obwohl wir natürlich damals auch wussten, dass es einen ablösefreien Weggang geben könnte im kommenden Jahr. Aber ja, wir waren da wirklich die Propheten. Ja. Ich weiß nicht, wer der Berg war in diesem Bild, zu dem wir dann gekommen sind. Nein, aber wir haben es kommen sehen. Und ja, ich sag mal, es ist verkraftbar. Er war sicherlich ein okayes bis gutes Backup für Zimmermann, aber nicht in der Lage, ihm da dauerhaft auf einem so hohen Niveau Konkurrenz zu machen. Und Zimbo ist da sicher bei den beiden der Spieler, der immer gesetzt ist, wenn er fit ist. Nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich jemanden wünschen, der auch Zimbo noch mal ein bisschen Dampf macht auf der Position, auch wenn er jetzt sowohl im vergangenen Spiel als auch jetzt heute ein ordentliches Spiel gemacht hat. Manche Leute haben ihm ja sogar eine 1 gegeben in Noten.
Ja, bleiben wir vielleicht doch noch mal ein bisschen bei Oshino. Ja. Oshino, das hat ja Daniel schon in der Tat selbst gesagt, wie du auch gerade gesagt hast, er sieht ihn nicht auf absehbarer Zeit an Zimmermann vorbeikommen. Das hat er eben auch so gesagt. Von daher ist das schon eine realistische Einschätzung, hat aber eben die Entwicklung eingeräumt, die wir ja auch gesehen haben, auch jetzt in der Rückrunde noch mal. Aber insgesamt sicherlich, und das ist ja auch der Punkt, weil ihm das vorgeworfen wird, er geht da jetzt wegen des Geldes hin, aber realistischerweise ist es fast wie ein Lottogewinn. Denn realistischerweise wäre er, wenn er jetzt Fortuna verlassen hätte, diesen Sommer, nächsten Sommer, wo wäre er gelandet?
Bei irgendeinem schlechteren Zweit- oder besseren Drittligisten, vermutlich.
Ja, oder einem Drittligisten. Also ich könnte ihn auch bei Viktoria Köln sehen und ob die um Aufstieg mitspielen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also das Niveau traue ich ihm zu. Wie gesagt, da hat er sich auch entwickelt. Gerade im Offensivbereich fand ich ihn in einigen Partien gar nicht so schlecht. Defensiv fehlt ihm halt aus meiner Sicht so ein bisschen diese Robustheit und Zweikampfstärke. Auf der anderen Seite gibt's da dann natürlich auch sowas wie das Pokalspiel auf St. Pauli, wo er eine überragende Leistung geboten hat. Also er ist ja jetzt nicht so, dass er komplett, sagen wir mal, nicht das Niveau hatte, um in der zweiten Liga mitzuhalten. Das stimmt natürlich nicht. Aber er wäre wahrscheinlich nicht zu einem Spitzenclub gegangen. Und dann ist ja die Frage, wie viel, sagen wir mal, er geht zum SC Verl. So, ne? Dann, wenn man jetzt rumlästert, ach, zukünftig spielt er nur vor leeren Zuschauerrängen. Ja gut, das tut er beim SC Verl fairerweise, mit allem Respekt nach Verl, leider auch. Also, ne? Da spielt er dann auch vor 8.000 Leuten. Nur verdient er in Verl 150.000 im Jahr und eben in der emiratischen Liga 1,3 Millionen. Und also, das hat nichts mit Gier zu tun. Das ist einfach Abwägung der besten Konstellation. Denn ob seine Zeit beim SC Verl ihn karrieretechnisch so stark nach vorne bringt im Vergleich zu Al-Wasl in Saudi-Arabien, in Dubai, in Saudi-Arabien, jetzt mache ich es auch schon falsch. Ja, da im arabischen Raum.
Da hinten.
In der Mitte, es ist ja, der Nahe, ist ja der Nahe Osten sogar. Also im Nahen Osten. Also darum, ich denke, sportlich natürlich ist das Niemandsland. Aber es ist finanziell so lukrativ. Er musste das machen und auch bei Fortuna, denke ich, hat finanziell kein Zweifel bestanden, dass die, es werden auch da wieder kolportierte Zahlen, 500.000 Ablöse für einen Ersatzspieler, bei dem man auch gut und recht hätte ihn vermutlich ablösefrei bei einem entsprechenden Angebot im Sommer ziehen lassen können, ist das ein echt guter Deal für alle Beteiligten. Und so hat es, glaube ich, Klaus Allofs auch ausgedrückt.
Ja, ich freue mich für Oshino, der jetzt vermutlich für eine gewisse Zeit seine Familie ernähren können wird. Ob er bei einem besseren Verein mit besseren Mitspielern spielt, weiß man nicht. Aber dieses Zitat lege ich natürlich zugrunde, um auf unser nächstes Thema überzuleiten.
Du möchtest gleich Öl ins Feuer gießen, natürlich.
Ja, du weißt um meine Meinung, Thorsten. Ich bin da nicht so wie du, dass ich den Spielern, wenn sie gehen, dann alles Gute wünsche. Also meistens schon, Aber wenn die mich ärgern, dann nicht. Und eben jener Spieler hat mich zu doll geärgert mit seiner Aussage. Er moppert sich nach Schalke. Ne? So, ja, ich will da unbedingt hin, es gibt keine anderen Möglichkeiten. Besserer Club, bessere Spieler, größerer Club. Ich kann jetzt endlich meine Familie ernähren, bla 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 bla. Ne? Ich glaube, dann ist er mit ihnen abgestiegen, kann das sein? Oder zumindest?
Ja.
Genau so. Also bei... Und ich lasse jetzt bewusst, weil das überlasse ich gerne dir, lasse ich jegliche Bewertung der sportlichen Leistungsfähigkeit dieses Menschen zum heutigen Zeitpunkt außerhalb meiner Bewertung. Ne,
ist mir, du nennst sie nur noch die Ratte.
Das ist ein viel zu nettes Wort. Oh Mann. Ich persönlich möchte Benito Raman nicht mehr in einem Fortuna-Trikot sehen. Mhm. Das ist so, da bin ich sehr, sehr strikt.
Fair enough. Ich finde, das ist eine legitime Meinung, denn ja, du hast es schon vorweggenommen. Ich gehöre zu den Leuten, die bei sowas nicht so emotional sind. Ich gebe nicht ehrlicherweise positiv wie negativ so viel auf die Spieler mögen es mir verzeihen, aber auf so Interviews, was da halt so gesagt wird. Also zum einen reden wir hier halt von wirklich jungen Leuten, das können wir in unserem biblischen Alter ja so sagen, die mitunter eben auch schon mal etwas sagen, was man vielleicht auch schon 5 Minuten später als nicht so clever dann selber feststellt. Zum anderen ist da halt auch immer viel PR-Gehabe. In dem Fall wollte er natürlich seinen Transfer nach Schalke forcieren. Ich fand das damals finanziell dann ja lukrativ genug, obwohl das finanziell natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema und
ich wollte sagen, da gab es auch großen Knatsch auf Jahreshauptversammlungen.
Genau, aber ich verstehe, dass andere Leute das nicht so sehen wie ich, das finde ich vollkommen legitim. Ich bin auch nicht so der emotionalste bei so Abschieden. Jetzt haben wir eben übrigens noch nicht, ich wollte eigentlich noch auf die guten Momente bei Chino hinweisen. Das
Tor in Osnabrück.
Pokalspiel, das Debüt damals in Paderborn im Covid-Spiel, sein Tor in Osnabrück und natürlich der tragische Moment in der Relegation. Das waren so seine Eckpunkte. Die haben wir eben noch vergessen. Aber gut, jetzt habt ihr sie bei Raman gehört. Ja, wie gesagt, ich sehe das persönlich nicht so eng, aber viele Leute teilen deine Meinung und wie gesagt, das ist ja auch legitim, dass andere Leute das nicht gut finden. Das alleine wäre bei einem möglichen Transfer und normalerweise bereden wir ja Gerüchte nicht so weit, aber das hier ist so ein Gerücht, was, sagen wir mal, ziemlich viel Bass verursacht hat, wie man so schön sagt. Ne? Da gab es halt echt viel Aufleben. Ich gebe ja zu, ich habe ja selber ein bisschen die Leute getrollt gestern bei X, indem ich die alte Meldung noch mal hervorgekramt hatte.
Ja, wobei mein Voronin-Tweet hat auch ein paar Menschen erfreut.
Ja, der Punkt ist ja, in dem Moment nur war es halt ja ein Transfer von einem Spieler, der tatsächlich im Gespräch war in dem Moment, weshalb da mir, glaube ich, doch die eine oder andere Person auf den Leim gegangen ist im ersten Moment. Und darum, ich verstehe die Emotionen dahinter und ich sehe das auch als problematisch an. Das ist einer der Faktoren, die gegen so einen Transfer sprechen, nämlich, dass der Spieler nicht bei Null starten würde, sondern bei minus 100 und sich erstmal dann Vertrauen wieder erarbeiten müsste. Und das ist auf keinen Fall eine der glücklichen Konstellationen. So, das ist die erste Facette. Dann gibt es die zweite Facette, wie ist es so in der Mannschaft? Da würde ich sagen, dass ich glaube, das wird von manchen Leuten zu hoch gehangen, weil Spieler untereinander immer, sag ich mal, auch Dirty Talk haben. So, weißt du, wenn einer da gelästert hat mit Schalke, da sind die besseren Leute, dann wird er zurückgelästert. Mhm. Und das haben die wahrscheinlich schon vor 5 Jahren gemacht. So, ja, viel Spaß in der zweiten Liga. Du hast ja echt super Mitspieler oder sowas. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eng. Plus, da kannst du natürlich als sportlich Verantwortliche ja auch beteiligte Personen direkt ins Boot nehmen. Dann setzt du dich halt mal kurz mit André Hoffmann und Marcel Sobotka zusammen und sagst, was hast du für ein Gefühl? Passt das nicht? Ist da was hängen geblieben? Wie wäre das im Team intern? Ich will sagen, die Frage kannst du vorher klären. Das sehe ich nicht so kritisch. Das ist ja auch definitiv etwas, was auch die Mannschaft beantworten kann. So, und dann kommen wir aber, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, zur sportlichen Leistungsfähigkeit von Benito Raman. Den Benito Raman von 2019 würde ich sofort mit Kusshand nehmen. Da wäre ich sehr gerne bereit, über gewisse Dinge hinwegzusehen. Ich weiß, ne? Andere Leute nicht. Das Problem ist aber, dass der Spieler, wenn man sich die Bilanz anguckt, und nein, ich habe seine Karriere jetzt weder in Anderlecht noch jetzt zuletzt in Samsunspor so stark verfolgt. Wenn wir uns das angucken, dann ist das nicht mehr der Höhepunkt der Karriere, sondern der absteigende Ast. Was es also sehr fraglich macht, dass wir einen Spieler auf demselben Niveau bekämen. Klar, wir haben einen Trainer, der nachgewiesen hat, dass er Spieler wieder besser machen kann und ihnen auch mit dem nötigen Vertrauen die Voraussetzungen gibt, sich da entsprechend einzubringen. Aber es ist mehr als fraglich, es sind auch inzwischen 5 Jahre vergangen, ob der Spieler Rahman wirklich noch diese Leistungsstärke hat. Und deshalb sehe ich das mit einem sehr großen Risiko auf, also ich sehe das Risiko mit Blick auf die Fanszene und ich sehe das sportliche Risiko, dass der Spieler eigentlich nicht mehr das Niveau hat, was er damals hatte, was wir bräuchten. Plus vielleicht diese kleine Erfahrung, aber das ist eine Soft-Antwort, weil das kann man nicht an Fakten festmachen. So Rückholaktionen, das gilt auch ein bisschen für Kovnatski, meistens ist ja nicht so gut, ne? Also meistens wird es nie wieder wie früher. Das kennt man auch von Partys. Es wird nie wieder so wie die Party damals, die legendäre. Darum, allein das spricht...
Oh, da habe ich direkt Bilder im Kopf.
Allein das spricht dagegen. Mit eben diesem Punkt, ich sehe das Problem mit der Mannschaft, sehe ich nicht so sehr. Auch mit Rahman selbst als Typen nicht. Denn da müssen wir eben auch sagen, es sind 5 Jahre vergangen. Das ist, also auch Menschen entwickeln sich gerade in diesem Alter noch mal deutlich weiter. Hat auch definitiv ja inzwischen auch Nachwuchs und so. Also inzwischen ist es wirklich eine Familie. Damals war das, glaube ich, eher so in Planung oder in under preparation. So dass man ihm ja auch zugestehen kann, dass er vielleicht jetzt, ja, nicht, sagen wir mal, ein, das ist jetzt so blöd, wenn man das so klingt, ein rehabilitierter Mensch ist, aber ne, kann sein, dass er einfach, also der hat ja in seiner Jugend, und das wurde auch hier und da jetzt nochmal hervorgekramt, durchaus auch homophobe und andere Kommentare damals in Belgien vor seiner Fortuna-Zeit mal, da gab es doch das ein oder andere Skandälchen um ihn, ne? Er galt ja schon als schwieriger Typ, als er zu uns gekommen ist damals, hat sich dann aber gut eingebracht. Ich finde, man muss diese ganz alten Sachen, also die sind, sagen wir mal, bestätigend, um ihn als Person, zumindest als damalige Person, kritisch zu sehen, ist das okay, weil das sind halt Verfehlungen, die er gemacht hat, aber wir wissen nicht, wie er da heute zusteht und ob da vielleicht auch eine Weiterentwicklung irgendwie stattgefunden hat. Plus, die waren halt schon vor seiner Fortuna-Zeit da, diese Dinge, und damals hat man ihm trotzdem zugejubelt. Das wäre ja dann auch irgendwie
Pharisäertum.
Ein gewisses Pharisäertum, was man da an den Tag legen würde. Also darum, die Sachen würde ich gerne mal ausklammern. Buttonline, das Risiko überwiegt aus meiner Sicht eindeutig die Chance. Und ich hoffe, und so hatte ich es auch bei X geschrieben, dass es vielleicht einfach nur eine geschickt platzierte Nebelkerze ist. Wie es ja öfters bei so Transfers ist.
Haben
ja,
wollen.
Eine Paul-Nebel-Kerze. Ja, ist ein guter Spieler, sag ich dir.
Ich glaube, der schießt auch gerne mal ein Türchen.
Also Benito Rahman, ich denke, unsere Meinung ist bitte nicht, weil wir einfach allein sportlich schon nicht glauben, dass er dasselbe Niveau wie damals hat. Wenn er wirklich garantiert dieses Niveau hätte, wäre für mich, wäre es dann eine schwere Entscheidung, weil er dann genau dieser Unterschiedsspieler wäre, den wir, wie man vielleicht, Spoiler, heute auch gesehen hat, da vorne bräuchten, um uns eben sportlich noch diesen Tick von anderen Top-Mannschaften abzusetzen. Ja. Aber das ist er wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Weshalb wir alle eher auf eine andere Lösung hoffen sollten. Andi, wie bist du denn zum Stadion heute gekommen? Lief alles gut? Gab es irgendwelche Unfälle?
Ja, danke der Nachfrage, Thorsten. Also bei mir lief alles gut. Ich habe meine beiden Kinder eingepackt und bin mit ihnen über die diversen Autobahnen, die ich dazu bereisen habe, hingefahren zum Stadion. Wir konnten sehr schön und stressfrei parken.
Der Bus kam
auch pünktlich.
Darf ich dich vielleicht kurz abkürzen im Sinne von, es ist nichts Interessantes passiert?
Naja,
oder hast du was Interessantes?
Ich habe meine beiden Kinder dabei gehabt. Das würde ich als interessanten Fakt herausstellen.
Ich kann sagen, dass ein außerordentlich großer Stau auf der Sicilienallee war. Und zwar also so groß, dass er sozusagen ab Reserplatz man 1,5 Stunden oder eine Stunde plus 45 Minuten bereits dort im Stau stand. Das kenne ich so bisher nicht. Und es war auch überhaupt nicht erkennbar, warum das der Fall war, weil weder an den Parkplätzen selber Stau war, noch an der Stelle, wo es zur Tiefgarage übergeht, sozusagen. Das war ein bisschen seltsam. Ich habe eine kleine Vermutung, und zwar die Fußgängerampel an der Arena, womit wir bei meinem alten Thema wären, weil natürlich viele Leute mit dem Fahrrad heute gekommen sind, es war ja Bombenwetter und ich glaube, dass diese Fußgängerampel, die natürlich dann auch häufig betätigt wird, den Anreiseverkehr für die Autos sehr blockiert hat, weshalb meine alte These wieder kommt, dass an dieser Stelle für den An- und Abreiseverkehr an der Arena eine Fußgängerbrücke Gold wert wäre. Alternativ eine Unterführung. Da bin ich offen. Unterführung nehme ich auch.
Das ist ja gar kein.
Ich weiß, da ist eigentlich auch nicht viel Platz, aber ich glaube wirklich, dass es die Situation auf der Sicilienallee, also dass die enorm davon profitieren würde. Ich muss mal zu einem dieser Workshops, was An- und Abreise betrifft, dann muss ich das mal bei ganz, ganz oben muss ich das mal vortragen.
Ganz, ganz oben.
Ganz, also, dass wir es nach ganz oben bringen. Das sollte man mal machen. Ja, 36.000 heute im Stadion. Ich hatte auch erst vermutet, ob es irgendwie mit Andrang zu tun hatte. Es sah irgendwie diese Woche gar nicht so danach aus, ne, wenn man sich mal den Online-Shop und die Ticketsysteme angeguckt hatte. Aber nö, das war schon ordentlich besucht. Klar, aus Karlsruhe kamen ja auch über 2.000 Leute mit, die sind ja auch gerade, glaube ich, durchaus zufrieden, zumindest sportlich hinter den Kulissen. In Karlsruhe hat es sich ja jetzt mit Mario Eggimann auch ein bisschen beruhigt. Da gab es ja doch ein bisschen mehr Ärger. Darum war ich übrigens auch sehr amüsiert, als Daniel Thun auf der PK vor dem Spiel sagte, da ging es ja so ein bisschen darum, dass in Karlsruhe so viel Ruhe herrschte und man da ebenfalls auch sehr gut und konzentriert arbeiten könne, weil genau das Gegenteil war letzte Saison eigentlich der Fall. Und ich glaube, das hat er einfach so nicht auf dem Schirm gehabt, dass da hinter den Kulissen ziemlich viele Machtkämpfe in Karlsruhe waren. Aber jetzt haben sie den neuen sportlichen Leiter mit Mario Eggimann. Das hat die Situation ein bisschen beruhigt. So viel nur dazu. Und ja, ich hatte den Martin dabei. Wenn du jetzt schon deine Kinder nennen darfst, dann darf ich den Martin auch nennen. Den hatte ich eingepackt.
Ja.
Und war interessiert, wie die Arena jetzt nach der Europameisterschaft so ein bisschen aussehen würde, ob noch irgendwo so ein kleiner Euro-Kleber zurückblieb. Was ich feststellen musste, auf jeden Fall hinter dem Eingang, sie haben das schon besenrein übergeben. Da wurde einmal durchgefegt. Also sah man irgendwie, es sah wirklich durchgefegt aus, als hätte jemand mit dem Besen den Boden einmal hinterher noch abgefegt.
Ja, was mir aufgefallen ist, diese großen diese Plastikplakate mit Merkur und sowas, die wir auf diesen Wiesenflächen zur Arena hoch hatten, während da schon das Logo abgemacht wurde, die sind noch da, obwohl ja die Logos schon wieder aufgebracht sind. Also,
ist korrekt, ja, hat man wahrscheinlich auch gesagt.
Das war jetzt so die erste Besonderheit, die mir aufgefallen ist.
Ist ein bisschen blöd, weil die Kinder freuen sich immer, den Rasen so runterrollen zu können.
Ja, ne? Die sind aber jetzt einfach diese Plastikplane runtergerutscht.
Na ja, gut. Dann hat jemand dann doch an die Kinder gedacht.
Da wird man auch schneller und kann sich unten besser verletzen.
Interessant ist aber auf jeden Fall, dass auch hier die ganze Metallbrücke mit den Kabelkanälen zum Medienbereich, das ist alles abgebaut. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht erwähnt oder beim vorletzten Mal. Also diese Brücke hatte ich ja, letzte Saison hatten wir die ja schon erwähnt. Aber das waren ja so diese dicken Kabel, die führten bis in den Oberrang und oben wurden die dann ins Stadion gelegt. Das waren halt die Highspeed-ISDN-Internetverbindungen für die Journalisten. Aber die waren, wie ich wirklich aus direkter Erfahrung jetzt von anderen Leuten gehört habe, liebe Grüße an den Max, das war ziemlich gut in den deutschen Stadien. Also das war Podcast-Qualitätsgut.
Mit Kanalbündelung.
Ja, genau. Das, wie gesagt, gute ISDN konnte man sein 56K-Modem gut initiieren. Und ja, es gab noch so ein paar andere Überbleibsel. Zum Beispiel auf der Haupttribüne in den Eingängen waren noch so grüne Schilder. Und auch die Toilettenschilder waren ja nicht Euro gebrandet, aber die waren ein bisschen angepasst. Und auch diese neue Vertäfelung, also wenn man gerade in dem Bereich hinter der Haupttribüne entlang gegangen ist, dann sah man in dem blau-schwarzen, nicht Düsseldorf gebrandeten Bereich, sah man noch einige diese Umbaumaßnahmen, die Sachen sind da geblieben und in den Scheiben der Türen sind auch noch Spieler der Europameisterschaften zu sehen. Also spanische Spieler und französische Spieler und sowas. Das hat man so belassen, kann man vielleicht auch machen, das stört jetzt, finde ich, auch nicht. Aber da ist noch ein bisschen übrig geblieben und es gibt so eine große Leinwand zwischen dem Eckblöcken und dem Haupttribünenbereich, auf der ich vermute auch das Spiel läuft. Also das war, wenn man draußen ist, vielleicht kann das jemand verifizieren, wart ihr in der Haupttribüne während des Spiels einmal draußen was holen und konnte man da auf der Leinwand das Spiel sehen. Vor dem Spiel war da halt das Fortuna-Logo groß projiziert, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wird da dann auch während des Spiels was gezeigt. Also man sieht, größtenteils wurde alles abgebaut und das Stadion war wirklich, wirklich voll mit Euro-Bannern und hast du nicht gesehen, aber diese kleinen Sachen sind noch verblieben und ich war allerdings zu faul, das nachzugucken. Es wäre mal interessant gewesen zu sehen, ob die Unisex-Toilette auf der Nordtribüne oben noch da ist.
Ja, vielleicht nächste Woche. In 3 Wochen. 1, 2, 3 Wochen, ja.
Ja.
Da können wir das gucken.
Und wo sich auch noch, sagen wir mal, leichte Überbleibsel der Europameisterschaft befunden haben, das war der Schwenkgrill. Und damit sind wir bei der Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Skandal in Düsseldorf. Die Wurst der Woche ist teurer geworden. Sie kostet jetzt 6,50 Euro wie bei der Europameisterschaft. Nein, das war nur bei der Europameisterschaft. Aber 30 Cent Zuschlag auf die normale Bratwurst. Sie kostet jetzt 4,20 Euro statt 3,90 Euro zuvor. Es ist dieselbe Bratwurst allerdings. Was bei der Krakauer, unser Freund Maxim aß eine, scheinbar nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du eine gegessen hast oder ihr.
Denn ja, habe ich.
Die war deutlich dicker und kürzer, als ich die Krakauer zuletzt Fortuna gesehen habe. Das heißt also, der Wurstlieferant hat vermutlich gewechselt. Von Tönnies zu Hoeneß oder so.
Das ist interessant. Ja, stimmt. Das ist mir, jetzt, wo du sagst, kann ich mich erinnern, dass es so war. Es ist mir während des Verzehrs nicht aufgefallen. Aber
es ist natürlich auch nicht dein Ressort.
Nee, aber sie schmeckte aber, also sie mundete mir trotzdem.
Da bin ich beruhigt. Sie kostete auch, glaube ich, immer noch dasselbe. Ne?
Das nee, 5,20.
Ach, dann ist sie auch teurer geworden.
Ja, ja.
Sogar 70 Cent teurer, wenn ich das richtig...
Nee, die war auch bei, die war bei 94. Die war immer ein Euro teurer.
Also beide Würste 30 Cent
beide teurer. Beide Würste 30 Cent,
ja. Also die erste Neuerung und bei Maxim war das Brötchen aber auch falsch aufgeschnitten. Ich hatte schon vermutet, dass das Geld eigentlich in eine bessere Brötchenaufschneidetechnologie, ganz neue Maschinen gesteckt wurde. Aber das ist offenkundig nicht der Fall. Bei meinem Brötchen war aber alles in Ordnung. Das war auch sehr frisch und gut. Und die Wurst auch sehr lecker. Das kann ich vielleicht dann schon abschließen. 4 von 5 Kartoffeln gab es. Da gab es nichts zu meckern. Aber wir haben noch weitere Überbleibsel von der Europameisterschaft im Sausage Game. Zum einen sind Hellmann-Spender nach wie vor am Start. Das heißt also, Heinz ist raus und jetzt gibt es wohl Hellmann, die ja generell zuletzt in den letzten 15 Monaten ziemlich stark in den deutschen Markt gedrängt sind. Also ich würde jetzt sagen, vor 2 Jahren gab es noch kaum Hellmann-Produkte im Soßenregal und mittlerweile so Mayo und sowas finde ich sehr präsent von denen.
Ja, ich finde die meisten Grillsoßen aber zum Beispiel gar nicht so gut.
Habe ich
die
noch nicht probiert, ja.
Die haben auch so vegane, also die haben viel veganes Zeug und das hat mir nicht so richtig gut gemundet. Also irgendwelche Knoblauchsoßen für auf die Burger und sowas, da kann ich leider keine Empfehlung aussprechen.
Ja, Hellmann Soßen habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Die normale Mayo ist aber auch okay. Die sind halt eine große Nummer in den USA, ne? Da ist Hellmann wirklich so einer der... neben Heinz auch wirklich der große Konkurrenz. Sie scheinen jetzt in den deutschen Markt zu drängen und jetzt eben bei Aramark das Catering von Heinz auch in der Arena abgelöst zu haben. Und darum haben wir jetzt diese Druckknopfspender, wo man also oben, also die sehen tatsächlich etwas wertiger aus als die von Heinz. Das kann man ihnen schon mal zugutehalten.
Magst du lieber den Knopf als den Hebel, ja?
Ja, ich finde den Knopf schöner als den Hebel, genau. Und das andere, was geblieben ist, ist am Schwenkgrillstand zumindest ein Flatscreen mit den Preisen. Also da ist nicht mehr irgendwie ein ausgedrucktes Schild aufgehangen. Diesen Flatscreen hatten sie auch während der Europameisterschaft schon.
Konntest du mit Karte bezahlen?
Ja, das ist natürlich genau. Das ist meine Conclusio, zu der ich komme. Denn das Wichtigste, was es nun noch hätte geben können, wäre in der Tat die Kartenzahlung am Wurststand gewesen. Denn das wurde wieder abgebaut. Und das ist das Lächerlichste eigentlich dieser ganzen Aktion. Denn während der Europameisterschaft konnte man mit Karte zahlen, weil dies halt ein internationales Turnier ist und in allen anderen Ländern außer Deutschland. Wir sprachen bei meinem UK-Besuch darüber, den ich komplett bargeldlos bestritten habe. In anderen Ländern ist das gang und gäbe und bei der Europameisterschaft war es das entsprechend auch. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, diese Terminals wieder abzubauen, aber das ist natürlich ein großer Mumpitz und ein Schritt zurück in die Vergangenheit, ins deutsche Bargeldland. Und es nervt mich so dermaßen. Ich habe es auch der Frau gleich gesagt, denn sie fragte mich halt, ob ich 20 Cent klein hätte. Hatte ich aber tatsächlich wirklich nicht. Und da habe ich ihr aber natürlich gleich den Spruch gedrückt. Ja gut, wenn man hier drahtlos bezahlen könnte, wie es noch bei der Europameisterschaft der Fall war, dann hätten wir das jetzt alles schon erledigt. Woraufhin sich der Mann vom Wurstgrill äußerte und sagt, ja, das haben sie hier alles wieder abgebaut, das ist zu teuer für Fortuna, weil sie das halt, nee, das gibt's nur in der ersten Liga, aber das haben sie ja verkackt mit der Relegation. Ja. Da habe ich auch gedacht, da kommt jetzt immer schon ganz schön viel auf einmal.
Und außerdem kann man dann immer so viel schwarz machen und die Merkel ist ein Reptiloid.
Ja, und rauchen darf man auch nicht mehr draußen. Ja, ekelhaft. Also da kam auf jeden Fall dann sehr viel Feedback und auf einmal, sage ich mal, warf mir der Wurstfachverkäufer in vor, dass die Fortuna die Relegation verkackt habe. Naja, ja. Aber also Bottomline, das ist natürlich blöd so und ich, diese Digitalisierungsthemen in Deutschland, es nervt mich so dermaßen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das nervt, sowas. Also am Wurststand wird bar bezahlt. Zack, bumm, fertig. Diese andere Weltraumtechnologie der drahtlosen Zahlung, die können wir uns nicht leisten, solange wir in der zweiten Liga spielen, scheinbar.
Super, ja. Duper teuer.
Ich brauche jetzt einen guten Übergang, ich habe gerade keinen.
Lasst uns doch einfach das nächste Thema angehen, nämlich woran hattet ihr gelegen?
Woran hattet ihr gelegen? Die erste Halbzeit.
Ja, woran hattet ihr liegen? Die Fortuna spielt 0-0 im ersten Heimspiel der Saison, im zweiten Saisonspiel gegen den Karlsruher SC. Und wir wollen uns einmal angucken, was da heute auf dem Feld los war, bevor wir das Ganze dann auch ein bisschen einordnen und bewerten. Zur Aufstellung kommen wir als allererstes. Das ist, glaube ich, auch schnell abgehakt. Im Grunde spielte die Mannschaft so, wie sie auch schon in Darmstadt angetreten ist, personell, mit einer Änderung. Statt Danny Schmidt in der Sturmspitze spielte dort Tim Rossmann. Und ja, Danny Schmidt nahm auf der Bank Platz. Ich glaube, der Kader war ansonsten identisch mit dem in Darmstadt auch. Das heißt also zum Beispiel Cenan Pezimovic war noch nicht spielbereit. Genauso wie Nicola Gavori. Oh ja, und die Karlsruher mit ihrem 4-4-2, wie der Kicker es aufmalt, mit Schleusener und Zivatze im Sturm, das hatten wir ja auch so vorhergesehen. Für mich teilweise aber auch eine Raute, da sind sie aber auch tatsächlich taktisch ein bisschen flexibel in ihrem Mittelfeld, aber dazu kommen wir, glaube ich, bei der Besprechung der beiden Halbzeiten noch. Kurz zum Spielfilm. In der ersten Halbzeit, ich will es nicht so machen wie beim letzten Mal, dass ich das ganze Spiel schon erzähle. Das passte irgendwie dann nicht zusammen aus meiner Sicht. Darum erzähle ich jetzt nur den Spielfilm der ersten Halbzeit. Das Spiel beginnt ausgeglichen. Karlsruhe vielleicht mit ein bisschen mehr Ballbesitz am Anfang, aber das egalisiert sich relativ schnell. Und es gibt im Grunde überhaupt keine Torchancen, weil Karlsruhe den Spielaufbau der Fortuna gut stört und Fortuna aber gerade im letzten Drittel auch immer gut verteidigt. Die erste wirklich ernsthafte Torchance ist ein direkter Freistoß von Wanicek, den er an die Latte setzt. Da wäre Kastenmeier auch nicht mehr rangekommen. Und Fortunas einzige richtig gute Chance in der ersten Halbzeit ist ein Weitschuss von Felix Klaus, der knapp am Tor vorbeigeht. Ansonsten, wir haben es eben Rasenschach genannt. Im Fernsehen zum Beispiel bei The Zone wurde sehr stark, ja, also wurde schon gelästert, ein furchtbares, ein schlechtes Spiel. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es ein super interessantes und hochklassiges Fußballspiel war. Und ja, man sagt immer sowas für Taktikfreunde und ich fand, in der Tat gab es da, und da gehen wir jetzt auch drauf ein bisschen taktisch was Interessantes hier und da zu sehen. Aber klar, es fehlte an zündenden Offensivaktionen auf beiden Seiten. Wobei man dazu schon sagen muss, Karlsruhe ist ja in der Offensive, sagen wir mal, schon das fertige Team und da auch mit ihrer Stammbesetzung angetreten. Da kann man, glaube ich, gleich zu Anfang unsere Defensive loben, dass wir da bis eben auf diesen Freistoß in der Halbzeit kaum was zugelassen haben. Also klar, ne, Karlsruhe hatte hier und da mal Ballbesitz, auch um den Strafraum herum, aber es wurde nie so zwingend gefährlich, dass zum Beispiel Kastenmeier ernsthaft eingreifen musste, außer mal bei so einem Weitschuss auf den Mann. Aber das hatten wir auf unserer Seite mit dem Karlsruher Torhüter genauso. Dass Fortuna wiederum nicht so stark in die Offensive kam, das war verschiedenen Tatsachen geschuldet. Zum einen, das wissen wir alle, sind wir in der Offensive gerade etwas unterbesetzt. Einerseits verletzungsbedingt, für May und Pichinovic standen nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite soll da vorne ja auch noch was passieren. Und da hat man heute nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern im gesamten Spiel gesehen, dass es vielleicht eben auch nötig ist. Da hatte ich ja meine These bereits in unserer Vorschaufolge, dass ich gesagt habe, Fortuna ist grundsätzlich gut aufgestellt und kann oder wird in der Spitzengruppe mitspielen. Aber wenn man sich klar vor anderen Spitzenteams oder Top-Teams, die um den Aufstieg spielen, platzieren möchte, dann braucht es Unterschiedsspieler. Und so einen hätte es heute gebraucht, um dieses Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und das hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen, denn Tim Rossmann, ja, bemühte sich da nach Kräften, hat aber wenig bekommen. Und unser System ist auch einfach auf so einen Mittelstürmer ausgelegt, der halt, ja, also der halt Bälle festmachen kann oder weiterleiten kann, der halt die nötige Statur dafür hat. Ich glaube, die Idee von Thune war so ein bisschen, Karlsruhe wird auch Ballbesitz haben und anlaufen und wir haben dann vielleicht Umschaltmomente und da kann dann halt einer wie Tim Rossmann und ausgerechnet Tim Rossmann gegen seinen Ex-Club kann dann vielleicht Karlsruhe in der Offensive stärker wehtun, wie man so schön sagt. Aber der Plan ist nicht unbedingt aufgegangen, weil wir halt diese Umschaltmomente dann, wenn wir sie denn mal hatten, zu behäbig gespielt haben. Und das war eigentlich auch ein Problem durchaus häufiger im Spiel, dass wir gerade im letzten Drittel bei den Bällen, bei den Pässen nicht so zwingend waren. Ne? Da gab es immer Fehlpässe oder wir haben die Bälle halt verloren, weil Karlsruhe uns da natürlich auch gut unter Druck gesetzt hat.
Ja, das haben sie ja eigentlich von Beginn an ganz gut gemacht. Ne? Also sie haben ja ein sehr hohes Pressing gespielt, sind, du hattest es, glaube ich, eben schon einmal angedeutet, in einer Rautenformation angetreten und haben unsere Aufbauspieler und insbesondere Tanaka zugestellt, sodass die Fortuna gerade in der ersten Viertelstunde große, große Probleme hatte, ja, überhaupt einmal den Ball aus der Abwehrreihe vernünftig irgendwie in Richtung des gegnerischen Tors zu spielen. Da gab es leider echt schon früh weite Bälle, die dann, ja, überraschenderweise relativ schnell wieder zurückgekommen sind. Die Verschiebungen auf die Außen, über die wir es dann hätten machen müssen, denn innen das Zentrum war entsprechend dicht, die waren häufig zu langsam. Ja, und wenn es dann, du hast gerade gesagt, wenn es dann diese Momente gab, wo wir dann mal einen freien Fuß hatten, wo dann irgendwie Tanaka auf der von dir zitierten Toni Kroos-Position als linker Spieler der Dreierkette mal irgendwie was hätte machen können.
Einmal habe ich es gesehen heute.
Ja, und das eine Mal ist dann auch grandios schiefgegangen. Im Mittelfeld Johannesson und Appelkamp standen zumindest in der ersten Halbzeit beide so ein bisschen neben sich.
Ja, ich möchte noch kurz beim Aufbau bleiben. Du hast ja schon da vieles jetzt genannt. Also wenn der Aufbau, und meistens wird er ja entweder über die beiden Innenverteidiger oder in so einem Dreieraufbau mit Kastenmeier in der Mitte gemacht, wenn der passieren sollte und Tanaka und Sobotka im Mittelfeld waren, hat halt die Mittelfeldraute das immer gut verdichtet, sodass man sowieso nur auf Außen konnte. Die Außen waren halt generell, ist bei so einem Rautengegner, bei so einem Rautensystem meistens ist das so der Schlüssel, weil da halt die Raute, die Außenbahn nicht so stark besetzt. Und das andere Mal, wenn Tanaka eben zwischen den Innenverteidigern waren, dann ist ja das Übliche, das habt ihr bestimmt auch häufig schon gesehen, im Spielaufbau ist es so, dass dann Ior und Zimmermann ja fast sogar vor die Mittellinie nach vorne rücken. Und das hat Karlsruhe dann sehr stark gemacht, dass sozusagen, weil sie haben zwei Stürmer, das heißt, sie haben zwei Leute, die anlaufen können, Schleusener und Zivzivace. wenn die angelaufen sind, haben eben die äußeren Spieler der Raute immer den Passweg zu den Außenverteidigern zugemacht, weil die genau wussten, okay, wir kriegen es halt in der Mitte nicht so gut hin, weil ja Zentralschleusener und Sefcivadze anlaufen und dahinter waren dann auch noch zum Beispiel Vanicek als Beispiel, die halt eben Tanaka und Sobotka zumachen konnten, beziehungsweise wenn Tanaka eben in der Dreierkette war, dann war ja eben nur Sobotka, der zugemacht werden musste. Und dann haben wir es häufig aber auch schon nicht geschafft, den Ball auf die Außen zu bekommen. Und das resultierte dann in viel Ballschieberei in der Abwehrkette. Wir müssen aber sagen, positiverweise haben wir das bei Karlsruhe auch hier und da ganz gut hinbekommen, dass sie eben auch schon im Aufbau ja wenig Passoptionen hatten. Und wenn beide Teams sowas gut hinbekommen, dann kommt halt sowas dabei raus wie in der ersten Halbzeit.
Ein Spiel für Liebhaber, technischer, nee, taktischer Spielchen.
Genau, und wenn dann, wie du gerade erwähnt hast, Johannesson und Appelkamp vielleicht auch eben, weil sie sehr viel Druck immer bekommen haben, ne? Sie hatten ja, also auch Johannesson hatte teilweise da echt Leute auf den Füßen stehen, aber fair, also Karlsruhe hat das clever gemacht, ne? Die haben jetzt nicht rumgetreten oder sowas, man kennt das ja auch manchmal von Mannschaften, die dann einfach immer so einen mitgeben und einen Spieler umwemsen, das haben sie aber nicht gemacht, das muss man auch sagen, sondern die waren einfach sehr gut eingestellt, da muss man vielleicht auch das kleine Kompliment dem KSC dann einfach machen, das ist halt, die waren sehr gut auf uns vorbereitet, wir aber auch durchaus auf dem KSC und ja, so viel mehr gibt's, finde ich, gar nicht zur ersten Halbzeit zu sagen, weil sich eben beides so neutralisiert hat dahingehend.
Ja, wollen wir auf den Lattenfreistoß einmal kurz eingehen, oder?
Ja, den habe ich ja im Spielfilm beschrieben, ist halt ein Freistoß an die Latte, da gibt's ja, also schon gut gemacht, war halt eine gute Position dafür, Vanicek kann das halt auch, darum, ja, war gefährlich. Klaus mit diesem Fernschuss, das sagt halt schon viel aus, wenn das die beste Torchance ist, aber das hat halt dann da vorne mit Rossmann, also was ich nicht verstanden habe, das gilt aber für beide Halbzeiten, ist, für wen waren denn die hohen Flanken gedacht, die man immer wieder dann in die Mitte geschlagen hat? Zum einen und zum anderen, das hat mich auch dann hier und da genervt, ich glaube, Thun hat das nach dem Spiel auch angesprochen, diese langen Bälle hinten raus, klar, ist immer der leichte Weg, wenn man unter Druck ist, aber ich möchte daran erinnern, wir haben einen Keeper, der eigentlich auch ganz gut mit einbezogen werden kann, wenn du angelaufen wirst als Verteidiger, also ich gucke da ein bisschen, also Hoffmann hat da mir hier und da zu viele lange Bälle gespielt, die ins Nichts gegangen sind, aber ich glaube auch dieses Tanaka-Ding, was du eben angesprochen hast, das war auch so ein Ding. Denn Rossmann ist nicht der Spieler, den du mit einem langen Ball bei einer tiefstehenden Abwehr in dem Moment einsetzen kannst, sondern den musst du steil schicken und hätten wir Danny Schmidt auf dem Feld gehabt, dann hätte ich es auch verstanden, wenn dann Ioa und so auch mal immer in die Mitte geflankt hätten und ein paar Flanken gab es. Aber ja, wie gesagt, keinen Abnehmer. Darum, das wirkte nicht rund. Und ja, das sind halt Momente, wo dann halt so ein Spieler wie Jollis letztes Jahr, der hätte vielleicht mit einer Einzelaktion was bewegt. Und das meine ich, mit diesen Unterschiedsspielern, ne? Das halt in einer Situation, wo sich beide Teams taktisch mehr oder weniger neutralisieren, dass du dann den einen Mann hast, der mit einer Aktion das Ding zum Kippen bringt. Und das ist halt das, was uns aktuell von der letzten Saison unterscheidet, was aber nicht heißt, dass man deshalb keine Chance hat und was ja auch möglicherweise sich bis Ende des Monats noch ändern wird.
Ja, das wollen wir hoffen.
Dann hoffen wir doch mal jetzt auf eine gute Beschreibung der Choreografie in der Halbzeit, oder?
Ich gebe mein Bestes, Thorsten.
Ich glaube an dich.
Andis Pyro-Ecke.
Danke für deinen Glauben, danke für deine Unterstützung, Thorsten. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Pyro-Ecke des Andis dieser Saison. Ich kann euch über eine Choreo berichten, die die Fortuna-Fans auf der Südtribüne heute zum Einlaufen der beiden Mannschaften erstellt haben, die mir durchaus gut gefallen hat. Es gab ein Spruchband zwischen Ober- und Unterrang, auf dem stand groß bereit für neue Momente. Und dann zeigte diese Choreo einen vermutlich männlich gelesenen Körper, Oberkörper, der ein T-Shirt trug mit einem Fortuna-Logo und dem 1895 stilisierten Logo unserer UD, nehme ich an, dass es von UD ist. Und der hatte einen Bilderrahmen in der Hand und auf diesem Bilderrahmen war wiederum ein Foto von der Mannschaft, die vor der Kurve einen Sieg feiert. Ich habe gerade in der Vergrößerung versucht herauszufinden, aus welchem Spiel das ist und konnte es tatsächlich nicht tun. Es scheint mir, es könnte, weil es sieht so ein bisschen aus wie in Unterhaching.
Okay.
Aber das ist, vielleicht weiß das jemand genauer, der das Bild besser zuordnen kann. Und wenn ihr euch jetzt an unsere Eingangsinformationen, die Thorsten und ich vor der Folge erzählt haben, erinnert, dann werdet ihr euch wundern, ja, Moment, hä, eine kopflose Choreo? Ja, dieser Mensch, der dieses Bild hochhält, der hat keinen Kopf. Und da sind wir bereits während der Choreo ins Philosophieren gekommen. Ich habe gesagt, das steht einfach für jeden Fan. Jeder soll sich da drin sehen können oder keine Ahnung, warum es so ist. Vielleicht ist es einfach kompliziert, Köpfe darzustellen. Man wollte jetzt nicht eine Person.
Es ist wie bei den Simpsons, nehmen Sie keinen Kuchen, sondern Eiscreme. Eiscreme ist leichter zu malen.
Ja, zum Beispiel. Ja, oder du, ich meine, in dem Moment, wo du natürlich einen Kopf dahin machst, personalisierst du das natürlich, ne? Also, wen nimmst du denn dann? Nimmst du John Doe? Nimmst du irgendwie dieselbe Person?
Peter Mayer, ei, ei, ei.
Ich habe gedacht, Peter Maffay.
Nein, den Fan. Ja, aber ja. Also für mich als uninformierten Menschen, meine spontane Eingebung war, oh, da ist aber was schiefgelaufen in der Choreo, da fehlt doch was. War mein Gedanke.
Nein, ich sage, das muss so sein.
Ja, mag sein, aber dann sage ich, war nicht vielleicht für jede Person im Stadion ersichtlich. Also für mich zumindest nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die einzige Person bin, die gedacht hat, oh, da fehlt aber was, oder?
Ja, schreibt uns das gerne, ob ihr das auch gedacht habt oder lasst uns auch wissen, wenn Thorsten der einzige Mensch war in diesem Stadion mit 36.000 Zuschauenden, der diese Assoziation hatte. Ich weiß nicht, für mich war das klar, dass es quasi nicht in den Oberrang gehen würde. Das hätte mich jetzt gewundert.
Okay.
Ja. Ansonsten der Support, ja, ich war nicht so zufrieden, ehrlich gesagt. Also
das alte Problem.
Das alte Problem, der Kern, die Mitte der Südtribüne Unterrang schwenkt fleißig Fahnen und singt und springt und tobt. Das ist alles auch schön und gut. Und irgendwie ja zu den Seiten hin und nach oben ebbt das Ganze extrem ab. Bei uns im Block ist auch, ja, verhältnismäßig wenig angekommen. Es war leider im Gesamtkontext, und da will ich jetzt gar nicht irgendwie diejenigen, die da sich als Stimmungsblock identifizieren, irgendwie schlecht reden oder sowas, die können da im Zweifelsfall nicht so richtig viel für. War eine relativ mittelmäßige Vorstellung, weswegen ich für die Choreo 3,5 von 5 Pyrofackeln und für die Stimmung insgesamt 2,5 bis 3 Pyrofackeln vergebe.
Ja, was denn nun?
Ja, ich teile das auf.
Ach so.
Also die Choreo 3,5 und die Stimmung 2,5. So.
Aha, so.
Ja, jetzt ist es raus.
Jetzt ist festgelegt.
Jetzt daran lasse ich mich messen.
Ich glaube natürlich, fairerweise muss man auch sagen, es braucht natürlich auch immer das Fußballspiel, damit der Funke, der Berühmte, so ein bisschen überspringt. Und es war einfach nicht die Art Fußballspiel, die so den Funken hat überspringen lassen, ne?
Ja, richtig.
Aber es ist unser altes Plädoyer an die Leute, die sich links und rechts von den Stimmungsblöcken im günstigen Stehplatzbereich befinden. Aus unserer Sicht gibt es da eine gewisse Verantwortung, die man dann eben trägt, nämlich die Verantwortung, die Stimmung durch Gesang und Einsatz auch noch weiter nach außen und nach oben, das gilt auch für die Leute oberhalb, zu bringen. Anders als auf der Haupttribüne, da an die Leute habe ich halt andere Erwartungen. Ne? Die sollen vor allem die Kohle bringen.
Die sollen vor allem bezahlen.
Ja, ist ja so.
Ja.
Und das ist natürlich ein Problem. Wir sind einfach außer in Ausnahmesituationen kein Stadion, das rundum krasse Stimmung abliefert. Und man merkt es halt, wenn es so fokussiert ist, bei so Auswärtsspielen wie in Darmstadt, gefühlt ist da, und das ist, glaube ich, bei vielen Vereinen so, und es ist jetzt nicht so, dass da Fortuna alleine mitsteht, aber es ist eine ganz andere Art von Support bei so einem Auswärtsspiel, als man das im eigenen Stadion wahrnimmt.
Ja, ich denke, aber zum Beispiel der KSC war ja auch deutlich zu hören heute. Die haben auch durchgesungen mit ihren 2.500 Menschen, die sie da mitgebracht haben.
Wie das so ist halt, auswärts.
Genau, ja. Wie das halt so ist. Und das wird in Karlsruhe ist jetzt für mich auch nicht der, sagen wir mal, der Prototyp eines Hexenkessels, ne?
Ja, das Stadion in Karlsruhe, ich weiß nicht, beim letzten Mal oder die letzten Male war ja die Haupttribüne noch nicht fertig. Lass uns mal im Frühjahr schauen, wie das jetzt ist, wenn die andere Seite eben auch voll mit Menschen ist und nicht nur so mit ein paar Versprenkelten, wie es jetzt beim letzten Mal war. Also gerade das Karlsruher Stadion, glaube ich, das Neue ist ziemlich gut geworden. War auch so von den letzten Spielen schon mein Eindruck stimmungsmäßig. Also die würde ich jetzt gerade, also Nürnberg oder Fürth, ja klar, so, das ist nicht Hexenkessel. Aber gerade Karlsruhe würde ich jetzt sagen, weiß ich gar nicht. Das, ich glaube, da entwickelt sich was gerade im Bereich.
Ich schreibe mir das mal auf meinen Notizzettel und werde dann im Rückspiel darauf zu sprechen kommen.
Ja, erstmal vergleichen wir ja Dresden und Ulm, aber da eher die Städte.
Stimmt, ja, das ist der große Dresden-Ulm-Vergleich.
Genau. So, aber jetzt vergleichen wir erstmal nochmal, was so in der zweiten Halbzeit passiert ist, und das machen wir mit der zweiten Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, und die beginnt, man kann es so sagen, gleich wie die erste.
Mit dem Anpfiff.
Ja, auch das. Das überrascht jetzt vielleicht die eine oder andere Person, aber tatsächlich sehen wir dieselbe Art Fußball. Ich hatte zur Halbzeit tatsächlich ein bisschen spekuliert, ob man sagen sollte, okay, wir lassen es jetzt so und hoffen einfach, dass Fortuna sich besser befreit, da mehr, oder sagen wir mal, zwingender agiert. Man kann natürlich ja auch an den Stellschrauben drehen, und ich glaube, das haben wir auch ein bisschen gemacht, indem wir in der zweiten Halbzeit deutlich stärker auf zum Beispiel so lange Bälle verzichtet haben. Da hat, glaube ich, der Trainer zur Halbzeit schon eine Ansage gemacht.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir müssten doch vielleicht kurz noch den Spielfilm der zweiten Halbzeit voranstellen, oder?
Guter Punkt. Richtig, den Spielfilm habe ich ja noch ganz vergessen. Denn auch in der zweiten Halbzeit tut sich erstmal nicht so sonderlich viel bis zur 52. Minute. Da kommt es zu einer, ja, zweifach bis dreifach Chance. Ich würde vielleicht eher zweifach Chance sagen. Tim Rossmanns Schuss wird abgeblockt, und dann ist es aus dem Rückraum Schinter Appelkamp, der abzieht, und der KSC-Torhüter kann den Ball halten, den Nachschuss dann versemmelt. Klaus dann mehr so zur Eckfahne. Ich würde sagen, die beste Szene der Fortuna in diesem Moment und generell die beste Phase auch der Fortuna, die danach so folgt. Da kann sich Karlsruhe kaum befreien, bis dann irgendwann in der 60. Minute einmal Tsivtsivadze zum Abschluss kommt. Aber Hoffmann hat dann noch einen Fuß dazwischen, sodass der abgefälschte Ball dann kein Problem für Kastenmeier ist, den er einsammelt. 62. Minute kommt dann Jemjetz für Rossmann und bringt auch gleich so ein bisschen Schub rein mit der ersten Aktion. Schießt er mit links dann allerdings aus aussichtsreicher Position doch relativ klar am Tor vorbei. Und dann neutralisiert sich das Spiel erneut. Es gibt ein paar, können wir gleich dann mal über Wertung drüber reden, fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, gerade was das Thema Abseits etc. betrifft. Da gibt es dann auch gelbe Karten, unter anderem sogar für Daniel Thune, was man jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so häufig erlebt. Und es gibt auch ein Abseits-Tor der Karlsruher, aber ich glaube, das ist relativ klar. Es ist zumindest so klar gewesen, dass es in den Zusammenfassungen gar nicht aufgetaucht ist teilweise. Und ja, am Ende gibt es nochmal, ich glaube, Karlsruhe hatte noch einen Freistoß, aber am Ende bleibt es eben dieses zwei Mannschaften neutralisieren sich Spiel. Karlsruhe vielleicht in der zweiten Halbzeit etwas schwächer als die Fortuna, dafür vielleicht etwas stärker in der ersten Halbzeit gewesen. Aber am Ende kommt es zum gerechten Unentschieden. Ja, ich hatte es eben schon erwähnt, diese Umstellung zur Halbzeit, über die ich so ein bisschen bei euch ja auch nachgedacht hatte, da ist jetzt so viel gar nicht passiert. Ich hatte halt den Gedanken, dass, wenn man eben nicht darauf hoffen möchte, dass es einfach besser läuft, dass man Karlsruhe ja vielleicht mal, also ne, es ist ja dann wirklich wie ein bisschen bei so einer Schachpartie, dass man die halt mit einem Zug irgendwie unter Druck setzt. Und ich hätte halt entweder Appelkamp oder Johannesson zur Halbzeit vielleicht geopfert, weil ich beide eben, wie du eben sagtest, nicht so toll fand, einen zweiten Stürmer gebracht und auf einen 3-5-2 umgestellt, um eben diese Mittelfeldraute sozusagen eine Überzahl zu haben mit 5 Leuten im Mittelfeld, um die Abwehrkette, die halt durch Rossmann kaum in Beschäftigung war, mit 2 Stürmer deutlich zu fordern, also zum Beispiel Danny Schmidt da dazu bringen oder eben Niemietz. Und gleichzeitig hätten wir aber auch die zwei Stürmer, die Karlsruhe ja hat, mit Schleusener und Zivtivaze, hätten wir eben drei Leute da gegen diese Leute auch immer gehabt. Das heißt, es wäre vielleicht auch defensiv eine bessere Absicherung gewesen. Alles graue Theorie, weiß ich, war aber mein Gedanke, das wäre vielleicht ein interessanter Move gewesen zur Halbzeit. Hätte, wäre, wenn, aber vielleicht hätte das den Unterschied offensiv gemacht. Vielleicht hätten wir aber auch zwei Tore kassiert und das Spiel jetzt verloren. Man kann es nicht sagen, aber das waren so meine Gedanken in der Halbzeit. Aber letztendlich ging es ja so weiter. Auch wenn die Fortuna jetzt tendenziell stärker Karlsruhe unter Druck gesetzt hat als umgekehrt. Aber eben nie so zwingend. Das hatten wir ja schon in der ersten Halbzeit gesagt. Ne?
Ja, auch das Spiel auf das, sagen wir mal, auf die eigene Fankurve hin, dieser manchmal doch positiv zu nennende Effekt verpufft halt auch. Es gibt eigentlich so gut wie keine Chancen, weiterhin auf beiden Seiten. Ne? Die Statistik zählt hinterher 20 Torschüsse für die Fortuna. Das finde ich schon, sagen wir mal, eine sehr, also zumindest der Kicker sagt das, eine sehr großzügige Herangehensweise. Aber da wird wahrscheinlich auch...
Ja, aber da war ja auch so Ioa, der genau, irgendwie vieles, immer nach innen gezogen ist und so.
Ja, genau. Also da gehen schon Bälle in Richtung Tor, aber alles extrem harmlos.
Eine Situation habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es gab nach einer Ecke tatsächlich einen Kopfball von Oberdorf, der knapp vorbeiging. Das war vielleicht noch eine gute Chance, weil wir hatten durchaus viele Ecken, aber relativ harmlos. Da ist nicht sehr viel bei rumgekommen, muss man leider auch sagen. Aber insgesamt, wie schon in der ersten Halbzeit, hat mich halt häufig gestört, dass wir immer dann mit Flanken agiert haben, statt mal vielleicht flach in den Rückraum zurückzupassen, wenn wir auf den Grundlinien einmal durchgekommen sind. Also das hat mich ein bisschen genervt, sowohl bei Klaus Zimmermann als auch bei Ioa, wenn die durchgekommen sind. Appelkamp ist ja tendenziell, zieht immer nach innen, der ist jetzt wenig über Außenbahn durchgekommen, aber das war halt nicht die Herangehensweise aus meiner Sicht. Und wenn du eben diese Neutralisierung hast, das habe ich eben schon gesagt, dann brauchst du halt den Unterschiedsspieler. Im Moment haben wir den nicht. Wir wissen nicht, ob Pejimovic vielleicht so jemand noch sein kann. Aber um eben solche Spiele wie heute für uns ziehen zu können, wie es so schön heißt, braucht es eben solche Leute, die den Unterschied machen können. Im Gegenzug, das wollte ich aber nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich es in der ersten Halbzeit noch mal kurz erwähnt hatte, haben wir defensiv sehr konzentriert agiert. Es gab praktisch keine Situationen, in denen man da irgendwie mal so richtig stark ins Schwimmen kam, wo es vogelwild ist. Und wir reden hier bei Karlsruhe, eine wirklich offensiv starke Mannschaft. Was haben alle Zivtivaze letzte Woche abgefeiert? Er war heute, außer bei diesem abgefälschten Schuss, den Kastenmeier dann easy fangen kann, war er nicht zu sehen. Und das ist sicherlich der Verteidigung, der defensiv Einstellung der Mannschaft heute geschuldet. Und wir haben auch, glaube ich, alle in unserem Fortuna-Leben solche Spiele erlebt, wo man kurz vor Schluss dann doch noch so einen blöden Gegentreffer kriegt und dann das Ding 0-1 verliert. Das stand heute, ganz ehrlich, nicht zur Debatte. Das hat das Spiel nicht hergegeben. Und das ist eine Stabilität, die aus meiner Sicht sehr, also die sollte uns allen Hoffnung geben und uns positiv stimmen. Denn wir haben zwei Spiele gespielt, wir haben kein Gegentor kassiert, wir haben nicht viel zugelassen in beiden Spielen und wir kennen den alten Spruch, Offense wins games, but defense wins titles. Und das lässt mich sehr hoffen, wir stehen kompakt. Es mag Leute geben, die Stimmen habe ich vernommen, die das zu passiv finden, aber es nützt uns nichts, wenn wir hier mit Hurra-Fußball ins offene Messer laufen und 4-5 gegen Karlsruhe verlieren. Also um ein rein fiktives Beispiel zu nennen, sondern diese Kompaktheit, die ist die Basis, das Fundament für unseren Erfolg. Und das stimmt mich sehr positiv. Und jetzt müssen wir halt zusehen, einerseits, dass die Leute in der Offensive wieder fit werden, die wir brauchen, Vermey und Pejimovic, aber dass wir da vielleicht auch mit ein, zwei Transfers, Außenbahn, aber auch vielleicht noch auf der Mittelstürmerposition, dass wir da noch was bewegen können. Und dann sehe ich uns gut aufgestellt.
Ja, und ich wollte gerade noch ergänzen, wir sind seit dem 20. Spieltag der letzten Saison, seit diesem unsäglichen 4-3, was wir in Paderborn gespielt haben, haben wir kein Spiel mehr verloren.
In der zweiten Liga.
In der zweiten
Liga. Im Pokal
Liga,
und in der Relegation.
Richtig. Ne? Aber ich sag mal, das ist schon eine gewisse Qualität, möchte ich mal sagen. Das ist schon echt Also seit Februar, Anfang Februar diesen Jahres haben wir kein Ligaspiel mehr verloren und da haben diese Umstellungen, die wir ja im vergangenen Winter gemacht haben, taktisch schon wirklich sehr, sehr weitergeholfen.
Und Karlsruhe war ein guter Gegner, hat sich auch weiterentwickelt, war stark eingestellt. Hatten wir die X-Goals-Werte erwähnt, ne, leicht favorisiert für Fortuna mit 1,09 zu 0,66 von Karlsruhe. Aber man sieht auch daran, das Spiel gab jetzt nicht mehr her als ein Unentschieden. Ne? Ballbesitz war auch 53 zu 47. Und was wollte ich noch nennen? Ach so, Laufdistanz in etwa ausgeglichen, 113 Kilometer, beide Teams. Das passte soweit eigentlich schon alles. Es gibt jetzt mit Sicherheit kritische Stimmen, die halt sagen, ja, aber warum braucht das mit den Transfers so lange? Warum kann man die Mannschaft nicht jetzt schon zusammen haben? Da muss man einfach sagen, so ein Spieler wie Jollis und Co., die gibt's sowieso nicht wie Sand am Meer. Und normalerweise sind das Spieler, die tendenziell eher in der ersten Liga landen wollen und entsprechend so zu einem frühen Zeitpunkt noch gar nicht bereit sind, eine Zusage an einen Zweitligisten zu machen. Das heißt, wir haben per Definition einfach keine Chance, solche Spieler früher zu kriegen, außer dass sich für sie keine anderen Optionen ergeben. Jetzt könnte man natürlich da desillusioniert sein und sagen, ja, aber die sollen doch Fortuna-Fans im Herzen sein und sich super freuen.
In Fortuna-Bettwäsche geschlafen haben.
Genau, für Düsseldorf spielen zu dürfen, aber ganz so einfach ist es eben leider nicht. Es ist halt auch ein Business und da versucht man immer seine besten Optionen auch als Spieler wahrzunehmen und deshalb müssen wir in diesen Fällen halt leider etwas Geduld mitbringen. Ich verstehe das und ich halte das auch, das haben jetzt die letzten 2 Jahre gezeigt, durchaus für einen guten Weg zu gehen. Ne? Klar kannst du junge Leute nachholen und ich behaupte, Tim Rossmann und Danny Schmidt sind durchaus Spieler mit Potenzial und also gute Transfers, genau wie letztes Jahr Engelhardt und Vermey. Aber du kannst, wenn du die Ambition hast, ein Spitzenteam in der zweiten Liga zu sein, dann schaffst du das nicht mit Transfers aus der dritten, vierten Liga allein. Also die sollte es auch gehen, sondern du brauchst diese 1-2 Transfers, wo du einen Spieler holst, der im Grunde etwas zu gut für dich ist, wie es zum Beispiel Jollis bei uns war.
Ja, und das kann man entweder durch eine Menge Geld bewerkstelligen, wenn man es dann hat.
Genau, und das hat Fortuna nicht.
Oder durch Geduld.
Oder durch Geduld. Und man muss jetzt eben diesen August, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet und über diese Regel darf man gerne diskutieren, dass der Transfermarkt halt geöffnet ist für 1,5 Monate, obwohl die Liga schon wieder läuft. Es wäre natürlich alles wunderbar, wenn der Transfermarkt mit Beginn der Ligasaison starten würde und die zweite Liga in Deutschland startet ja auch noch besonders früh, sodass man da also dann durchaus einen Nachteil hat, dass man eben diese ersten Spiele teilweise noch, sagen wir mal, nicht mit dem endgültigen Kader bestreiten muss. Aber dafür sind 4 Punkte aus 2 Spielen gar nicht mal so schlecht. Noch kein Gegentor kassiert. Die Mannschaft zeigt sich stabil. Und mit den richtigen Transfers können wir ihr, glaube ich, auch noch den notwendigen Offensivschub geben.
Hättest du Lust, Thorsten, das Ganze mit mir in eine Benotung umzumünzen?
Hefte raus, Klassenarbeit. Hefte raus, Klassenarbeit.
Ich könnte Peti kurz rufen, dass es einmal einspricht.
Ja, wir machen es jetzt erstmal so und dann, dann schauen wir mal weiter, wie wir damit gehen. Fandest du meine sexy Voice, fandest du gut, ja?
Ich habe mich sehr an meine Frau erinnert gefühlt gerade,
ja. Oh Gott, ja gut, das wird nächste Woche in Dresden, wenn wir uns ein Hotelzimmer teilen, könnte das zu unangenehmen Verwicklungen führen.
Ja, machen wir wieder Löffelchen.
Naja. Mal schauen. Ich kann nichts versprechen an dieser Stelle. Florian Kastenmeier, dem haben die Hände geglüht heute.
Hei.
Nach dem anderen Radar. Ein nach dem anderen muss da raushauen. Ich glaube, das können wir sehr kurz abhaken. Note 3 hatte halt nichts zu tun. Ach so, der clevere Thorsten sollte natürlich auch clevererweise unser geheimes Excel-Dokument öffnen, damit ich all diese wunderschönen Spielernoten auch eintragen kann. Leider gab es einen schweren Ausnahmefehler. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? So, ich trage eine 3 bei Florian Kastenmeier und dann kannst du ja schon mal mit Matthias Zimmermann anfangen.
Ja, ich habe eben ja gesagt, er hat so wie im letzten Spiel auch gut gespielt. Allerdings insgesamt glaube ich nicht so gut wie beim letzten Mal. Ich wäre aber jetzt auch wieder bei einer Note 3. Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal gegeben haben.
Wir haben eine 3 gegeben.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht interessant. Ich fand ja, vielleicht im Nachhinein, der Matthias Zimmermann war in der Kicker-Elf des Tages, hat eine 1,5 in Kicker gekriegt.
Ja.
Das fand ich zu hoch gegriffen, weil wir ja der Meinung waren, gerade in der ersten Halbzeit war auf seiner Seite defensiv hin und wieder auch mal was offen. Das war heute gar nicht der Fall aus meiner Sicht. Mhm. Und er hat jetzt zwar nicht so die ganz großen Szenen nach vorne gehabt, und ja, im Blick aufs Darmstadt-Spiel können wir ihn jetzt auch nicht besser bewerten als Darmstadt. Darum, ich würde die 3 mitgehen.
Ja.
Aber phasenweise hat mir das schon sehr gut gefallen, was er heute gemacht hat. Das würde ich vielleicht an dieser Stelle gerne anbringen. Und phasenweise sehr gut, das ist dann der nächste, fand ich definitiv heute auch André Hoffmann. Ich fand, er hat zwar ein, zwei zu lange Bälle gespielt, aber grundsätzlich war er in den Zweikämpfen stark. Es gab aus meiner Sicht heute keinen Stellungsfehler oder irgendeine heikle Situation, was wir vielleicht noch ein bisschen moniert hatten in Darmstadt. Da gab es ja ein, zwei Situationen. Und im Gegenzug hat er, ich kann mich erinnern, hat einmal in der Mittellinie einen super Zweikampf geführt. Er hat diesen Schuss von Zivzivaze so abgeblockt, dass es nur noch ein Schüsschen wurde.
Ist er derjenige, der diesen Freistoß verursacht auf der Strafraumgrenze?
Boah, da sagst du mir was. Aber ich finde, wenn wir gleich zur Schiri-Note kommen, können wir über diesen Freistoß sehr stark diskutieren, weshalb ich das gar nicht so sehr gewichten würde.
Okay.
Ich würde ihm eine 2,5 heute geben, André Hoffmann. Weil ja. Es eben auch ein Spiel der Defensivreihen war.
Ja, bin ich bei dir.
Dann geben wir die 2,5. Und ich würde dann aber noch mal, weil ich ihn heute wirklich stark fand, und ich gebe es dann auch vorweg, für mich, der Spieler des Spiels, Tim Oberdorf die 2 geben. Den fand ich nämlich
Spieler des Spiels, okay.
Komplett fehlerfrei und wieder sehr souverän. Naja, es ist nicht die Art Spiel, wo du Offensivleute so eine Note gibst. Und die Torhüter hatten nicht so viel zu tun. Für mich, finde ich, ist das ein legitimer Pick, zu sagen, Tim Oberdorf, Note 2, Spieler des Spiels.
Dann machen wir das auch, Thorsten.
So. Und dann kommen wir noch zu Emmanuel Ior. Und den haben wir letzte Woche mit 4 bewertet. Und ich gebe zu, ich fand ihn nicht besser als letzte Woche. Ich würde bei der 4 bleiben.
Ja.
Er war fast ein bisschen One-Trick-Pony heute.
Ja, fast ein bisschen schlechter fand ich ihn sogar.
Ja, das wäre zu viel, gerade auch bei einem zu 0-Spiel.
Nein, keine 4,5, aber es ist.
Aber er war auch auf keinen Fall besser als in Darmstadt. Darum würde ich bei der 4 bleiben. Ich fand eben, er hat 2-3 Mal immer dieses nach innen ziehen und dann immer draufschießen, was du halt schon so von einer Meile entfernt gerochen hast. Und die Schüsse waren halt dann auch nicht so gut. Das hat mir nicht so gefallen.
Ja, die Flanken mit dem linken Fuß kamen nicht. Die Hereingabe im rechten Fuß kam auch nicht. Also.
Und hoch, wohin? Aber er hat defensiv über seine Seite nichts anbrennen lassen. Das ist sozusagen bei mir in meiner persönlichen Setzung, wenn defensiv alles okay ist und aber offensiv im Grunde gar nichts kommt beim Außenverteidiger, dann ist es die 4. Und es gibt bestimmt Leute, die das jetzt etwas zu hart finden, aber ich fand, von der Abwehr-Viererkette war halt Joa der Schwächste heute.
Mhm.
Und dann gehen wir zu Marcel Sobotka. Was denkst du über ihn?
Also, ich fand ihn unauffällig heute. Glaube, so wie eigentlich fast alle Spieler, die heute im Mittelfeld gespielt haben, ein bisschen tüdelig. Ich glaube, er hat die eine Situation.
Die Einzelkritik, tüdelig.
Ja, ich meine, er hat doch die Situation, wo er einfach durch einen technischen Fehler, er kann den Raum quasi, er hat viel Raum vor sich, den er mal dann offensiv nutzen könnte. Und durch einen technischen Fehler springt der Ball halt einfach 8 Meter. Also ich sage ja immer so gern, da springt der Ball weiter weg vom Fuß, als ich überhaupt schießen kann. Ne?
Klassiker.
Und ja, für mich eine 4.
Ich fand ihn besser als in Darmstadt. Ich fand, in Darmstadt hat er hier und da dann doch den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler gemacht. Ich gebe dir recht, dass von ihm jetzt gerade offensiv nicht so die vielen Impulse kamen. Ich finde 4 heute aber zu schlecht. Ich sehe ihn bei einer 3,5. Also ich weiß, es ist auch nur ein halber Notenunterschied. Aber ich hätte gern die 3 vorne stehen, weil dafür fand ich, hat er halt schon defensiv seine Aufgaben gut erfüllt. Ich finde, das darf man heute bei dieser Partie nie vergessen, dass wir halt gegen einen offensiv starken Gegner gespielt haben, den wir defensiv unter Kontrolle halten mussten. Weshalb Spieler, die defensiv gespielt haben, in irgendeiner Form schon so ein bisschen, sag ich mal, Benefit of a Doubt bekommen sollten. Joa, die schwächere Note hat halt damit zu tun, dass halt von Außenverteidigern eine gewisse Offensivbandbreite auch erwartet wird und die heute halt sehr wenig vorhanden war. Deshalb sage ich 3,5, Sobotka. Ja, gehst du mit?
Ja, komm, Thorsten.
Da bist du gnädig, ne?
Da bin ich gnädig, dann hole ich mir gleich irgendwo meine 0,5 wieder her.
Ja, dann sag doch mal Tanaka. Der war besser als Sobotka. Also,
genau, Tanaka war aber besser als Sobotka.
Aber er war auch nicht so richtig gut. Darum finde ich, die benotet er sich quasi von selbst mit einer 3, oder? Was meinst du?
Ja, jetzt hast du zwar das gesagt, sag mal Tanaka und da hast du selber viel gesprochen, aber das ist
ja, du darfst ich ja bin dafür darfst du jetzt Johannesson sagen. Und ich sag mal nix.
Johannesson habe ich genauso gesehen wie Sobotka. Zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat er sich dann aus meiner Sicht nochmal verbessert, sodass ich ihm für die erste Halbzeit eigentlich eine 4 gegeben hätte. Und dann aber jetzt zur 3,5. Er war eigentlich nicht gut genug für eine 3, aber ich fand ihn besser als Sobotka. Das ist halt quasi mein Dilemma, was ich jetzt habe, Thorsten.
Okay, ich fand ihn auf jeden Fall schlechter als Sobotka.
Aha.
Und denn ich kann ja auch sagen, warum, weil er in der ersten Halbzeit wirklich mehrere gefährliche Ballverluste hatte, die zu Umschaltsituationen führten. Also in der ersten Halbzeit war er für mich 5 und ein Wechselkandidat, das habe ich eben schon gesagt. Ne? Bei einem möglichen taktischen Wechsel hätte ich Johannesson rausgenommen. Er hat sich, da gebe ich dir recht, in der zweiten Halbzeit etwas gesteigert, er hatte aber nie so den großen Einfluss aufs Spiel, sondern er war halt auch da, aber wenigstens hat er die Fehler in der zweiten Halbzeit abgestellt, also keine Ballverluste oder Fehlpässe mehr gehabt, weshalb ich hier gerne eine 4 hätte. Ich weiß jetzt nicht, er ist ja auch tendenziell mehr für die Offensivaufgaben zuständig. Und ich finde, je näher wir an die Offensive kommen, umso schlechter werden jetzt die Noten. Also ich finde es gerechtfertigt zu sagen, Sobotka 3,5, Tanaka 3 und Johannesson 4, weil Tanaka dann doch in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht der dominante Spieler im Mittelfeld wieder war. In der ersten nicht so sehr. Ja. Jetzt sag nicht nein, nur um dagegen zu sein. Ich finde, ich habe es sehr gut begründet.
Es ist ja in Ordnung.
So, ja. Und dann sind wir bei den Außenbahnen. Fangen mal rechts an mit Felix Klaus. Was machen wir mit dem? Er hat die einzig vernünftige Torchance in der ersten Halbzeit mit dem Weitschuss. Und sonst?
Ja, und sonst ist da, wie auf der anderen Außenbahn auch, verhältnismäßig wenig passiert. Ne? Also bin ich auch bei einer 4, ehrlich gesagt. Ich fand es auch echt nicht so gut.
Bin ich bei dir. 4 wäre auch meine Note gewesen. Ich fand ihn wenig auffällig. Ja, also Bemühen war da in der zweiten Halbzeit. Es gab ein paar Momente in der zweiten Halbzeit. Ich habe ja neulich darüber geredet, dass er eigentlich immer in der ersten Halbzeit auffällt und so nach 60 Minuten immer abfällt. Heute hat er durchgespielt, glaube ich. Und ich fand, gerade in der zweiten Halbzeit gab es mal ein paar Momente mit ihm und Zimmermann auf der rechten Seite. Aber es hat nichts bei rumgekommen, ne? Also auch nichts bei rum, muss ja nicht immer ein Tor sein, aber halt keine Torchancen, kein gar nichts. Darum 4 finde ich schon okay. Und auf der anderen Seite, Appelkamp finde ich sehr schwierig. Ich fand, also er ist ja dann auch, ist er dann runter oder hat er durchgespielt?
Ja, der ist 78 Minuten raus.
Ja, ich fand ihn, also ich würde ihm fast eine 4,5 geben, weil ich fand wirklich, Johannes und Appelkamp fand ich beide nicht gut in der ersten Halbzeit. Aber Johannesson hat sich etwas gesteigert. Von Appelkamp kam zu wenig, aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, diese Linksaußenposition
behagt ihm nicht, ne?
Behagt ihm nicht, ne? Er müsste eigentlich, wir bräuchten mehr Spieler in der Mitte.
Ja.
Also, nicht, dass wir da nicht schon genug hätten, ne? Aber irgendwie, er will ja auch lieber in die Mitte, hat man das Gefühl, ne? Und das ist
4 oder 4,5? Wo sind wir?
Ja, machen wir die 4,5. Aber das ist genau diese große, große, große Lücke, die halt der Jollis-Abgang gerissen hat. Ne? Die wird offenbar.
Da braucht es noch jemanden. Ja, und dann haben wir Tim Rossmann vorne. Ebenfalls schwierig, konnte sich kaum in Szene setzen, muss man fairerweise sagen. Hat jetzt zwar auch, also hat sich bemüht und er war auch mal am Ball und hat auch mal einen steilen Pass gekriegt, dann wurde es auch gleich bisschen gefährlicher, ging ein bisschen raunen durchs Stadion, aber
er hat Anfang der zweiten Halbzeit die Chance,
er hat da den abgeblockten Schuss, aber er ist natürlich auch, er ist kein Mittelstürmer für unser System zumindest. Also ich kann ihn mir als zweite Spitze neben einem anderen Stürmer, kann ich ihn mir vorstellen, gerade für Umschaltspiele, aber es kam mir zu wenig rum. Ich bin da wie bei Appelkamp bei der 4,5.
Ja, gehe ich mit. Wird auch nach einer Stunde ausgewechselt.
Ja, und dann
Jona.
Haben wir noch, genau, Niemetz, der auch genug gespielt hat, hatte halt die eine Chance, die er dann relativ kläglich vergibt, kommt hin und wieder auch mal an so einen Ball. 20 Minuten ist jetzt auch nicht die allerlängste Zeit. In Darmstadt haben wir ihm eine 3 gegeben, da hat er auch die rote Karte rausgeholt. Darum wäre ich jetzt bei der 3,5. Also nicht ganz, vielleicht so, hat halt nicht so viel Einfluss, Impact auf das Spiel gehabt, aber er war auch, er war schon eine Belebung, fand ich. Es ist ein bisschen mehr passiert da vorne als noch bei Tim Rossmann.
Ja.
3,5 ja. Für mich.
Gehen wir.
Gehst du mit. Genau. So, dann haben wir eine, vielleicht so als interessant, haben wir eine Durchschnittsnote der Mannschaft von 3,5 heute. Ist vielleicht ganz interessant. Und die anderen Spieler haben nicht genug gespielt.
Genau, Schmidt und das Weiß haben nicht genug gespielt. Ihrer eigenen Note.
So, und dann kommen wir zum Schiedsrichter. Robert Hartmann, ein erfahrener Erstligamann. Sag du mal, ich weiß, du bist etwas emotionaler beim Schiedsrichter normalerweise im Stadion. Ich höre mir gerne mal das an von dir.
Ja, also bei Hartmann bin ich bei einer 4,5. Und zwar, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe noch keine weiteren Bilder gesehen, weil ich nach dem Nachhausekommen hier diverse Dinge zu tun hatte und jetzt quasi mit dir hier sitze und das aufnehme. Deswegen kann ich noch nicht viel darüber sagen, ob der Freistoß auf der Strafraumgrenze in der zweiten Halbzeit einer ist oder nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht so gesehen. Ich hätte jetzt gesagt, da wurde aus meiner Sicht klar der Ball gespielt. Es gibt diese unsouveräne Situation, wo er Thune und Klaus eine gelbe Karte zeigt, nachdem ein vermeintliches Abseits da gewesen sein soll. Insgesamt in der Zweikampfbeurteilung fand ich ihn häufig nicht zu unseren Gunsten und damit unglücklich. Also vom Gefühl her war es so, dass die Karlsruher sehr leicht Freistöße gepfiffen bekommen haben, wohingegen dann Spieler, die bei uns dann meiner Ansicht nach gefoult wurden, keinen Freistoß bekommen haben. Es gab als Niemic reingekommen ist, gab es so eine Doppelgerangelszene, wo dann aber nichts zugepfiffen wurde. Also insgesamt fand ich das keine gute Leistung, würde eine 4,5 geben.
Ich finde, man muss da beide Halbzeiten ein bisschen trennen. Ich fand ihn echt okay in der ersten Halbzeit. Da gab es auch keine auffälligen Entscheidungen so, aber ich fand, da hatte das Spiel sehr souverän geführt und da gab es aber auch wenig eben strittige Momente. Da wäre ich eher bei einer 2,5 sogar gewesen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es ihm tatsächlich, wie ich auch finde, ein bisschen entglitten. Da gab es ein paar komische Zweikampfbeurteilungen. Da hat auch das Zusammenspiel mit den Linienrichtern beim Abseits nicht immer super geklappt. Also zum Beispiel die Torsituation mit dem Abseits war relativ klar, glaube ich. Da ist wieder der alte Klassiker. Das hat sehr lange gedauert, bis die Fahne gehoben wird. Okay, ist vielleicht sogar richtig, weil man das so machen sollte. Ich fand aber bei Zivzivacis Chance, ne, wo er den Ball so in den Rückraum von außen kriegt, das war grandios abseitsverdächtig in der Situation. Und dann gab es ja ist halt nichts bei passiert, aber da ist halt auch nicht die Fahne gehoben worden. Und ja, dann ein paar kuriose Entscheidungen an unserem Strafraum. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das, also da gab es auch ein paar gelbe Karten dann für Meckern für Felix Klaus und Thune, ob das sein musste. Ich fand aber jetzt, er hat halt keine gravierenden Fehler gemacht. Also darum ist eine 4,5 aus meiner Sicht ein bisschen zu hart. Denn, ne, das, also war ja nicht so, dass da etwas, und wir können es nicht mal so richtig beurteilen, ob das richtig oder falsch war. Also ich würde sagen, da ist ein bisschen Emotion bei dir mit drin, bei dieser Note, lieber Andi.
Ja, das ist ja, so kennt und liebt mich unser Publikum.
Also 4,5 gehe ich nicht mit.
Gegenpol zu deiner eiskalten Ahligkeit.
Ich hätte jetzt mit einer 3,5 argumentiert.
Dann lass uns auf die 4 einigen.
So.
Aber besser würdet nicht.
Genau, aber da ist halt die Frage, hast du ein faktisch belegbares Argument für die 4?
Ich habe ja gerade gesagt, ich habe keine Bilder weiter gesehen, sondern das ist rein mein Gefühl, dass ich in der zweiten Halbzeit, also erste Halbzeit gebe ich dir recht, das war alles in Ordnung. In der zweiten Halbzeit fühlte ich mich durch das Schiedsrichterteam und an dessen Spitze steht der Schiedsrichter Robert Hartmann nun einmal
nicht gut vertreten in deiner Form als Geldgeber.
nicht fair und unparteiisch gepfiffen. Und deswegen möchte ich da bitte eine 4 sehen.
Naja, gut. Die gebe ich dir. Beim Schiedsrichter ist mir das relativ egal. Ich persönlich sah es jetzt mehr 3,5, aber sei es drum. Spielnote, die vergebe ich ja, falls ihr auf Instagram unserem Kanal folgt. Neuerdings jetzt auch, ich mache das übrigens schon sehr viel länger auf meinem privaten Instagram-Account, aber damit bin ich jetzt rübergewandert. Die Spielnote gebe ich in so einem Kurzfazit nach dem Spiel ja normalerweise immer aus dem Stadion, war bei mir eine Note 4. Hast du was gegen diese Spielnote einzuwenden? Also Begründung ist halt, es war halt wirklich kein hochklassiges Fußballspiel. Es war auch für Zuschauer wahrscheinlich nicht so unterhaltsam. Es war aber auch kein Grottenkick, weil dafür da taktisch zu viele Dinge passiert sind. Aber darum finde ich halt eine 4 halt dann das Ergebnis. War auch spannend, immerhin in der zweiten Halbzeit.
Ja, das ja, aber ansonsten war es natürlich schon einigermaßen schwere Fußballkost.
Darum ne? Also 4, aber eine 5 genau, ja, ist ja halt so ein Grottenkick, wo halt so irgendwie gar nichts passiert. Und das war es dann, so schlecht war es dann auch technisch nicht, was zum Beispiel so Akteure auf den Platz gebracht haben.
Ja, nee, das ist eine 4, ist okay.
So. Dann ja, haben wir die Noten komplett. Wie immer am Ende verlese ich sie nochmal als Zusammenfassung. Also wir haben im Tor bei Carsten Meyer die 3, dann bei Matthias Zimmermann die 3 ebenfalls, André Hoffmann mit einer 2,5, Tim Oberdorf mit einer 2, Emanuel Ijoa mit einer 4 und im Mittelfeld haben wir Marcel Sobotka mit der 3,5, Ao Tanaka mit der 3, Isaac Bergmann-Johannesson mit der 4, Felix Klaus mit der 4, Shinta Appelkamp mit der 4,5 und dann offensiv Tim Rossmann mit der 4,5 und Jona Niemiec mit der 3,5. Durchschnittsnote des Teams 3,5. Schiedsrichter Hartmann die 4, unsere Spielnote auch die 4. Also Luft nach oben kann vielleicht das Fazit sein, aber das Fazit so haben wir ja eben schon genannt. Nächste Woche allerdings werden wir nicht in der Liga angreifen. Andi, ich weiß, es ist vielleicht eine harte Nachricht für dich, aber wir werden nächste Woche.
Gibt es denn eine Folge?
Ja, eine Folge gibt's. Und die kommt aus Dresden. Also egal in welcher Form, sie kommt aus Dresden.
Schau an.
Ja, Romü.
Nanü, was denn ist denn dort passiert?
Die erste Runde.
Sehr schlecht zu sechseln hier.
Denn die erste Runde des DFB-Pokals steht an. Fortuna Düsseldorf hat das nicht gerade einfache Los bei Dynamo Dresden gezogen. Dresden, der Drittligist, der, ja, ich möchte sagen, jetzt seit 2 Jahren versucht, wieder aufzusteigen oder schon seit 3 Jahren? Wie lange? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Also seit mindestens 2 Jahren, sagen wir es mal so. Aber auch letzte Saison, übrigens mit Trainer Markus Anfang, der jetzt Kaiserslautern trainiert, wieder knapp am Aufstieg gescheitert, weshalb es diesen Sommer ja eine Art Umbruch gegeben hat. Einige langjährige Stammspieler haben den Verein verlassen, namentlich zum Beispiel Paul Will, der ja zu Darmstadt gegangen ist aus dem zentralen Mittelfeld, Kevin Ehlers aus der Innenverteidigung, der jetzt in Braunschweig jetzt ja, glaube ich, sogar Stammspieler ist. Zumindest auf Schalke hat er ja gespielt letzten Samstag. Und ja, noch andere Leute. Man hatte zum Beispiel Ahmed Arslan ausgeliehen aus Magdeburg, der jetzt in Essen spielt. Und Kevin Broll, der auch das ein oder andere Zweitligaspiel im Tor zum Beispiel erledigt hatte, war in Abgang. So wie, ja, weitere Leute. Luca Herrmann ist nach Paderborn gegangen. Und Jonathan Meyer, der linke Verteidiger, nach Ulm. Also da hat man durchaus Substanz verloren. Geholt hat man dafür unter anderem im Tor Tim Schreiber, der zuletzt in Leipzig Torwart war. Und vielleicht, da muss man aber schon, sagen wir mal, großer Zweitliga-Insider sein, dem ein oder der anderen Person noch aus Holstein oder von Holstein Kiel aus Kiel bekannt ist, denn da hat er ein paar Zweitligaspiele absolvieren dürfen vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren. Immer noch 22 Jahre jung, also
22, 23, ja.
Genau, also immer noch ein junger Mann, ist jetzt auch Stammtorwart bei Holstein Kiel geworden. Er ein wichtiger Neuzugang. Dann Philipp Heise kam vom Karlsruher SC. Darüber haben wir letzte Woche in anderem Kontext ja schon gesprochen. Gebürtiger Düsseldorfer als Linksverteidiger oder linker Schienenspieler. Ein sehr auffälliger Drittligatransfer war Vinko Sapina, der letzte Saison, glaube ich, sogar Kapitän bei Rot-Weiß Essen war im defensiven Mittelfeld und jetzt für Dynamo Dresden aufläuft und natürlich, wir hatten es glaube ich auch neulich schon angedeutet, ein wichtiger Transfer. Christoph Daferner spielt jetzt bei Dresden, ist ausgeliehen von Nürnberg.
Und wird natürlich gegen uns treffen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Tor gegen Fortuna erzielen. Ganz ja,
ich habe auch mal schon mal gesagt, das wird der wichtige 1:7 Anschlusstreffer.
Das wäre natürlich wunderschön, wenn das so käme. Ja, ich habe auch persönlich bei der Ferner habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, was das Thema betrifft. Auf der anderen Seite haben wir ja bisher noch kein Tor kassiert. Ja, vielleicht noch wichtig, Lukas Böder kam vom 1. FC Saarbrücken, war da auch Stammspieler gewesen, ist ein neuer Innenverteidiger. Also man sieht, man hat sich da defensiv und offensiv neu aufgestellt. Genau, Olivier Batista Meyer kam von den Grasshoppers Zürich, war dahin ausgeliehen und ist jetzt zurück bei Dresden und mittlerweile auch Stammspieler. Und da gucken wir uns die Mannschaft eben an. Dresden zuletzt 4-2 gegen Cottbus gewonnen.
Nach 2-0 Rückstand, ne? Das ist schon nicht schlecht.
Ja, Energie Cottbus, Aufsteiger, ne, trainiert von Pele Wollitz, allerdings nicht in dieser Partie, weil Pele Wollitz, sagen wir mal, artgerecht gleich im ersten Spiel vom Platz geflogen ist als Trainer. Ist ein seltsamer, zorniger Mensch. Alter Mann. Dynamo Dresden jetzt trainiert übrigens von Thomas Stamm, der mir jetzt übrigens namentlich nichts sagt, hat aber zuletzt die zweite Mannschaft von Freiburg trainiert. Und das ist natürlich immer eine große,
ein Qualitätskriterium.
Eine große Verpflichtung. Also wenn dieser Mann auch nur annähernd so gut ist wie Christian Preußer, guck mal, schon verdrängt alles, dann stehen natürlich rosige Zeiten in Dresden bevor. Man muss aber sagen, 2 Spiele, 2 Siege, also Dresden ist gut in die Liga gestartet, da läuft schon vieles zusammen. Ich hatte es gerade erwähnt, 3-5-2 Abwehrkette, unter anderem mit Neuzugang Böder und ja, vorne im Sturm. Jetzt gegen Cottbus, ich glaube gestern Abend war das Spiel, da ist der, man möchte fast sagen, ewige Stefan Kutschke, kennt man vielleicht auch noch aus Ingolstadt und ich glaube in Wolfsburg hat er auch mal ein bisschen Bundesliga-Luft schlumpern dürfen als Mittelstürmer und da hat aber dann neben ihm, ich glaube Robin Meissner gespielt und da ferner wurde nur eingewechselt. Also im Sturm sind sie gar nicht mal so schlecht aufgestellt und dahinter eben auf der Doppel-8 Batista Meyer und Hauptmann, Niklas Hauptmann, genau. Ist das der Sohn von Ralf Hauptmann? Ich glaube, könnte sogar sein. Der kam, glaube ich, auch aus der Ecke. Aus der Ecke meine ich aus dem Osten.
Nee, Niklas Hauptmann ist in Frechen geboren. Das ist ja, wie wir alle wissen, Michael Schumacher Stadt.
Ja, allerdings weißt du ja auch, dass Ralf Hauptmann sehr lange beim 1. FC Köln gespielt hat.
Und jetzt, ja, stimmt, und der hat auch beim 1. FC Köln gespielt. Das ist ja verrückt.
Ich glaube, ich bin an der ganz großen Sache auf der Spur. Ist aber auch egal. Also Dresden im 3-5-2 so mit einem Team, was einem offensiv wehtun kann. Ich habe die Spieler gerade genannt. Dazu kommt das Heimpublikum wie heißt das Stadion jetzt eigentlich? Wir haben ja letzte Woche schon gerätselt. Ah, es heißt wieder Rudolf-Habig-Stadion. Guck mal. Ja.
Du hast übrigens recht, Thorsten. Er entstammt einer Fußballerfamilie bereits. Sein Großvater Reinhard spielte in der DDR-Oberliga und sein Vater Ralf spielte DDR-Oberliga als auch Bundesliga.
Ich kenne mich aus.
Meinen nicht existenten Hut ziehen.
Ja, siehst du. Das heißt also, wir haben hier eine Mannschaft mit durchaus erfahrenen Drittligaleuten, auch mit Spielern, die durchaus höherklassig gespielt haben. Dazu auswärts mit einer gewissen Heimstärke. Du hast am Anfang über den Hexenkessel gesprochen. In Dresden kann es den durchaus geben. Mhm. Das wird eine ganze Mütze voll harter Arbeit.
Allerdings.
Also natürlich gehen wir als Favorit in das Spiel und natürlich wäre es sehr, sehr wichtig, die nächste Runde zu erreichen. Aber es ist eines dieser Pokalspiele mit potenziellem Ausscheidepotenzial.
Potenzielles Ausscheidepotenzial.
Quote-worthy, ne? Make it a quote. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber klar, wir haben die Defensive, wir sind kompakt, aber ja, man kennt ja diese Euphorie, die in solchen Spielen vorherrscht. Das wird sehr, sehr schwer in Dresden, da bin ich von überzeugt.
Ja, insgesamt auch eine ausgeglichene Statistik. Es gab 15 Spiele zwischen der Fortuna und Dynamo, davon 6-mal für Dynamo, 4-mal unentschieden und 5-mal für die Fortuna. Ja, zweimal in der Bundesliga, zehnmal in der zweiten Liga und einmal im DFB-Pokal und zweimal in der dritten Liga. Das letzte Spiel war ein 2:2 2021-22, kurz vor Schluss am 31. Spieltag. Ja, da konnte die Fortuna noch nicht den Klassenerhalt sicher machen damals.
Das wird zäh werden, auf jeden Fall. Es ist ja auch noch dieser unsägliche Sonntags 18 Uhr Termin, der die Rückreise halt auch abenteuerlich schwer macht. Nichtsdestotrotz, wir beide werden natürlich für euch von vor Ort berichten und uns auf den weiten, weiten Weg nach Dresden begeben.
Ja, ja, ich freue mich schon drauf, so ein bisschen.
Ja, also nachdem du da jetzt ja, sagen wir mal, romantische Gefühle eben ausgedrückt hast und wir uns wieder ein bisschen näher kommen können im Hotelzimmer, jetzt habe ich auch genug Vorfreude.
Diese Gefühle kann ich nicht verhehlen, Thorsten.
Okay, und bevor das jetzt hier ausartet, ist es der perfekte Zeitpunkt, um diese Folge zu beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und das war's für heute, liebe Leute.
Und auch ich verabschiede mich bei euch ohne irgendeinen blöden Spruch, sondern ich freue mich einfach auf die nächste Runde mit euch. Bis bald. Ciao.